Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Für dich soll's gelbe Rosen regnen. So schlimm ist es jetzt nicht. Also es ist ja jetzt kein Gruß nachträglich zum Valentinstag. Aber was mit den gelben Rosen auf sich hat...
Ich war ganz kurz durcheinander.
Ich erkläre dir gleich, was es mit den gelben Rosen auf sich hat. Tino Meyer ist in der Leitung, zugeschaltet von der Bobbahn in Cortina. Richtig?
Halb richtig. Zugeschaltet aus Cortina im Pressezentrum zwischen Bobbahn und Curlinghalle.
Okay. Bevor wir zu den gelben Rosen kommen, mein Lieber, erstmal Buongiorno. Gibt es einen schönen Espresso und ein Cornetto zum Frühstück?
Es gibt einen Kaffee. Ich zeige dir das mal hier in unsere, wir haben hier eine kleine Videoschalte, zeige ich dir das mal aus dem Pappbecher. Mhm. Ich denke, der ist nicht besser als der, den du dir am Morgen einrührst. Aber ich gehe dann hier vorne nochmal an die Presseverpflegung und werde mir aus so einer Siebmaschine ein Espresso machen lassen. Heute zur Feier des Tages.
Da sozusagen. Lässt es aber mal richtig krachen.
Ja.
Ich habe ja abgewandelt gesungen. Für dich soll's rote Rosen regnen. Wer hat's gesungen? Na?
Nee, Vicky Leandros war's. Nee, noch älter. Heidi Kabel. Das war eine Schauspielerin. Aber irgendwie in der Zeit aber.
HK ist richtig. Hildegard Knef.
Naja, ich verwechsel die beiden immer. Die beiden Damen.
Natürlich. Das kann durchaus mal passieren. Nee, gelbe Rosen, mein lieber Tino. Ich musste dran denken. Valentinssamstagabend. Ich komme raus aus dem Stadion und einige Zuschauer hatten gelbe Rosen in der Hand. Die hatte es dann wohl im Nachgang noch gegeben. Und ich lief mit einem Mann zum Auto und da sage ich, naja, die gelbe Rose kriegt aber jetzt noch die Herzensdame und so. Und der hat aber gebrummelt, oh ja, schon wieder verloren und so. Gegen Elversberg, wie kann man denn gegen Elversberg verlieren? Sage ich, naja, aber Elversberg ist eine gute Mannschaft. Die haben in der letzten Saison immerhin in der Relegation gestanden. Naja, wir sind dort leider direkt aufgestiegen. Sage ich, nee, mein junger Freund, die haben in der Relegation zur ersten Liga gestanden. Ach so, Der brummelte dann und erzählte mir dann noch, warum Dynamo so schlecht gewesen ist. Ob die Herzensdame die gelbe Rose bekommen hat, da bin ich mal gespannt.
Jens, du bist also nur mit Experten unterwegs gewesen am vergangenen Samstag im Rudolf-Harbig-Stadion. Ich sage ja dir, ich müsste dir ja singen, für dich sollen gelbe Schlitten fahren oder so. Ich sehe hier seit Tagen nur gelb und das sind die deutschen Bobs.
Jetzt die Bobs. Erst hast du die richtigen Schlitten gesehen. Also du hast ja Rodeln, Skeleton und Bobs gesehen. Du bist ja im Grunde genommen in der Goldgrube. Aber in der einzigen Goldgrube von Olympia, muss man ja sagen. Ansonsten ist ja nicht viel. Das muss man ja auch ein bisschen kritisch sehen. Also der Medaillenspiegel ist jetzt nicht unbedingt das, was man sich am Morgen anguckt und gleich gute Laune bekommt. Aus deutscher Sicht.
Und das ist richtig. Wenn du jetzt Norweger wärst, wäre das ein bisschen anders. Du könntest auch Holländer sein. Was sich auch anbietet, ist Italiener. Aber als deutscher Sportfan, als deutscher Sportjournalist, als Interessierter an den Olympischen Spielen, ja, da musst du ein bisschen in der Zeile schon nach unten rücken. Wir sind aber noch, man muss ja das immer positiv sehen, wir sind noch in der Top 10.
Okay, ich merke schon wieder, Tino Meyer macht sich die Welt schön. Also der Optimismus ist irgendwie zwischen Cortina und Mailand noch nicht flöten gegangen.
Aber was ich dir sagen kann, du hast ja gesagt von der Goldgrube, an der ich hier jeden Abend berichte. Ich meine, das sind erstmal immer späte Entscheidungen, aber wer will den jammern? Ich habe jetzt hier gestern die 12. Medaille eingesammelt. Wahnsinn. Die 12. Ja. Dazu habe ich noch 2 von Emma Eicher gesehen. Ich bin bei 14.
Du willst mir jetzt sagen, wo man dich hinschickt, dort gibt's Medaillen. Also wenn wir dich zum Beispiel auch zum Eisschnelllaufen hinschicken würden, würde es eine Medaille geben.
Dann wäre es für Finn Sonnekalt besser gelaufen, das stimmt. Aber ich komme eben hier auch nie weg.
Und das war dann wohl offenbar auch der Grund, warum die Redaktion gesagt hat, okay, wir schicken den Mann mal zum Curling. Weil eins muss man ja sagen, du bist ja gestern quasi fremdgegangen. Du wirst gleich bei unserem Gespräch nicht dabei sein, was wir mit Uwe Karte geführt haben, ausführlich zu Dynamo Dresden. Weil der feine Herr hat Deutschland gegen Schweden dem Gespräch mit uns beiden vorgezogen.
Ich könnte jetzt frech sagen, man muss auch mal Prioritäten setzen. Da wäre ich natürlich in eurem Gespräch dabei gewesen. Nein, es war Wunsch der Redaktion, da bin ich auch ehrlich. Die sagten, du, wenn du schon in Cortina bist, unser Mann in Cortina, dann geh doch bitte auch mal zum Curling. Und ich habe es dann ein Stück weit als Dienstauftrag gesehen und würde auch im Nachgang sagen, es wird nicht mein Lieblingssport. Aber es guckt sich schon mal für so einen Nachmittag auch irgendwie gut an. Es ist jetzt nicht dieses Eisstockschießen. Aber also es ist ein echter Sport und es ist, wenn man sich ein bisschen drauf einlässt, ein bisschen auch, finde ich, bemerkenswert, was die Curler da vollbringen. Und es ist vor allen Dingen eine echt gute Stimmung drin, Jens. Da gehst du kaputt. Also da Halle, 3.500 Menschen, verschiedene Nationen. Es spielen ja 4 Spiele, sind da ja nebeneinander. Das sind 8 Mannschaften, 32 Curler. Und da geht richtig die Post ab. Da wird gejohlt, dagegen gab es Sprechchöre, auf geht's Deutschland, auf geht's. Und das war ein bisschen wie im Fußballstadion.
Ja, aber selber ausführen wird teuer, mein Lieber. So ein Wischer, da kannst du nicht einfach dein Wischmopp nehmen von zu Hause. Der kostet, habe ich gelesen, 130 und so ein Stein gleich mal knappe 1.000 Euro. Also das ist teuer. Und wenn du jetzt so ein bisschen distanziertes Verhältnis zum Körn hast, dann bist du aber nicht Team Thomas Stamm, denn der ist begeistert vom Körn. Der hat gesagt, er guckt Curling sehr interessiert und hat es schon mal selbst bei einem Team-Event früher mit einem Verein durchgeführt und war komplett angetan.
Da bin ich ja wirklich froh, gestern beim Curling gewesen zu sein, weil ich ja da künftig auch ein bisschen mitreden kann. Das ist schön zum einen. Zum anderen gibt es ja heute Abend, wir nehmen ja jetzt Dienstag früh auf, das Topspiel. Deutschland gegen Schweiz, Jens, das weißt du wahrscheinlich noch nicht.
Schweiz ist Erster. Heute geht es gegen den Letzten und den Ersten. Ich bin informiert.
Aber ich sage dir, die Schweiz ist das Überraschungsteam bisher. Habe ich mir gestern von den deutschen Curlern sagen lassen. Also die Schweiz spielt überraschend stark. Da wird Thomas Stamm, das wissen wir jetzt, also am Dienstagabend nicht Spiel vorbereiten können gegen Hannover, sondern er wird Curling gucken.
Ja, möglicherweise. Weil die einzige große Bob-Nation Schweiz ja im Zweier-Bob wahrscheinlich keine, wahrscheinlich können wir streichen, keine Medaille holen wird.
Du kannst es wahrscheinlich komplett streichen für alle Disziplinen. Die einst große Bob-Nation Schweiz wird bei den Olympischen Spielen keine Bob-Medaille gewinnen. Dafür aber, und da gleicht sich's immer wieder aus, ist es ja mehr denn je die große Alpin-Nation. Die gewinnen ja am Hang, aber nicht hier in Cortina, hier fahren die Frauen, sondern in Bormio, ungefähr 3 Autostunden. Na, man kommt völlig durcheinander bei diesen dezentralen Spielen. Dort räumen die ja ab, da gewinnen die ja eine Goldmedaille nach der anderen. Was wieder mich zum Medaillenspiegel führt, wenn die Schweizer plötzlich in der Abfahrt und im Slalom und im Riesenslalom alles gewinnen, da wird es natürlich schwer, so viel können wir im Goldkanal hier gar nicht holen.
Also mein Freund Valentin, Co-Trainer, Videoanalyst, hatte gestern große Sprüche, bis ich ihm da mal darauf hingewiesen habe, soll mal Medaillenspiegel anschauen, weil die Schweiz 10-mal so klein ist. Und dann hieß es, ja, aber ihr habt ja auch viel mehr Berge. Ja, aber also Eisschnelllauf oder Curling hat da nichts mit Bergen zu tun. Oder hast du die Möglichkeit, irgendwo Skifahren zu gehen? Also wir verfolgen es, die Jungs verfolgen es. Bei uns im Trainerbüro läuft der Fernseher immer so ein bisschen still mit und dann verfolgt man das ein oder andere Event. Ja, super spannend, einfach auch zum einen Athleten zu sehen, welche Wichtigkeit Olympia hat. Das, glaube ich, kannst du gar nicht beschreiben. Kann man vielleicht nur beschreiben, wenn man es selber mal erlebt hat, aber so wirkt es. Und dann natürlich stolz, dass die Schweiz als sehr kleines Land natürlich mit Großteil an Prozenten, was die Alpen anbelangt, natürlich ein Land, was im Bereich Wintersport richtig gut ist. Aber ja, es ist auch nicht selbstverständlich. Ich mag mich daran erinnern, dass gerade im alpinen Bereich es auch Jahre gab, wo Österreich, Deutschland teilweise klar vorne dran war. Und da wurde viel gute Arbeit geleistet. Und was den einen freut, ist den anderen leid. Odi hätte wahrscheinlich gerne auch die ein oder andere Goldmedaille mehr. Aber so ist es gerade im Flow drin, der ein oder andere. Und dann, ja, super spannend. Alle Sportarten, gerade so Curling auch, finde ich persönlich super spannend. Viele Sportarten, die einfach Spaß machen zuzuschauen, neben der täglichen Arbeit, die man dann hat.
Ganz kurz nochmal, vielleicht bevor wir jetzt wirklich auch auf Dynamo kommen. Wie ist es in Cortina und Co.? Also ich sag mal so, im Fernsehen sieht es sich wirklich toll an und macht es auch wirklich Spaß, auch wenn die Erfolge deutscher Natur manchmal auch echt überschaubar sind und auch manchmal ein bisschen Pech dabei ist, wie gestern beim Skispringen. Aber ich habe natürlich auch Lino Strasser mitbekommen, der da gestern mächtig einen abgelassen hat und gesagt hat, das hat mit einem normalen Ski-Weltcup, wo Stimmung ist, wenig zu tun.
Das habe ich auch gehört und man muss da wirklich unterscheiden. Ich sage ja wirklich immer, am Fernsehen guckt es sich generell, egal wo Olympia ist, guckt es sich am besten an. weil man wirklich einen guten Überblick kriegt, es von einer Sportstätte zur anderen geschaltet wird, ein Interview eingestrahlt wird, noch eine kurze Doku. Man kann sich den ganzen Tag herrlich am Fernseher vertreiben. Hier vor Ort, Cortina, ist Tatsache ein bisschen Mini-Olympia, Jens. Du hast das ja vorher schon geahnt und mir mit auf den Weg gegeben. Hier ist Alpin Frauen, hier ist der Eiskanal, wo auch dann nicht nur eine Sportart ist, sondern mit Bob, Rodeln und Skeleton 3. Dazu haben wir Curling mit vielen Mannschaften, vielen Zuschauern. Cortina fühlt sich für mich an echt wie Olympia. Und heute früh, Jens, die Sonne scheint, du guckst auf die Berge, du siehst die Tofana, die alpine Skipiste. Du bist zwischen Eiskanal und Curlinghalle echt eng beieinander. Und es ist heute ein kleiner olympischer Traumtag, sag ich mal. Dass das ein paar Implikationen hat und dass das sich vielleicht in Bormio, da kann ich den Linus Strasser super verstehen, sich ganz anders anfühlt, das glaube ich gerne. Ich weiß nicht, wie es bei den Biathleten ist, da habe ich Bilder gesehen, da soll so ein bisschen das Partyzentrum sein, weil da ein großes Zelt steht, viele Zuschauer und da soll wohl jeden Abend die Post abgehen. Hier in Cortina, das ist eine 5.000, 6.000 Einwohnerstadt, schön, wirklich richtig schön gelegen, viele, viele Menschen da in der Fußgängerzone am Wochenende auch gewesen. Das hat schon ein gutes olympisches Flair, das muss man mal sagen.
Dann wissen wir, wo der Kollege Rösch abends zugange ist, wenn in Antholz das Partyzentrum ist.
Vielleicht ist es ja auch deshalb dort. Ich weiß nicht, wie der genaue kausale Zusammenhang ist, was da was bedingt.
Kommen wir mal, wir reden bestimmt im Nachgespräch noch mal ein bisschen über Olympia zu diesem Samstag. Der Samstag war ein Valentinstag zum Vergessen für mich. Anders vorgestellt, ganz anders vorgestellt. Aber natürlich, als ich dann, ich glaube, gegen 1:30 ins Bett gegangen bin, waren die Enttäuschungen schon relativ groß. Die sportlichen Enttäuschungen. Also HCL Florenz verloren, das tat echt weh. Das war auch ein Schlag in die Fresse. Und den nächsten Schlag in die Fresse gab es nach einer sehr ordentlichen ersten Halbzeit im Rudolf-Habig-Stadion. Diese 1:2 Niederlage gegen die SV Elversberg. Von deinem Thema Valentinstag fällt mir ein. Freund unseres Podcasts und auch schon häufiger hier zu Gast gewesen. Habe ich zur Pressekonferenz zu Thomas Nandorf gesagt, naja, schöner Valentinstag. Was? Valentinstag? Wusste ich gar nicht, dass das heute ist. Also Gold unter den Romantikern geht definitiv an Thomas Nandorf. Also hat er auf jeden Fall verdient. Dein Valentinstag war ja eher medaillenreicher. Also für dich war es ja so wenigstens teilschön. Also weil es mit Susanne Kreher, die wenigsten sicherlich kennen und mit Dresden in Verbindung bringen, gab es ja zumindest Silber. Für dich war es besser. Konntest du von Dynamo überhaupt was mitbekommen?
Na, ich müsste ja singen, für mich soll's wieder Medaillen regnen. Es war wirklich ein sensationell überraschender Medaillensamstag mit Susanne Kreher. Du hast gerade gesagt, Skeletoni aus dem Erzgebirge wohnt seit Jahren in Dresden, trainiert auch dort und hat hier sensationell Silber gewonnen und ist genau da zur Silbermedaille gefahren, als Dynamo noch glänzte. Weil Dynamo, das dürfen wir jetzt im Rückblick nicht vergessen, glänzte ja auch mal. Irgendwie 40 Minuten lang, habe ich mir sagen lassen. Vielleicht waren es auch 45 Minuten. Und in dieser Phase war der vierte Lauf. Susi Kreher Silber geholt, Jacqueline Pfeiffer Bronze, zwei Skeleton-Medaillen bei den Frauen. Das war echt top. Überhaupt die Skeletonis überragend. Da möchte ich gleich noch Axel Jung mitnennen. Er auch ein ehemaliger Dresdner, wohnt gerade in Dortmund, aber sagt, Dresden wird immer eine Wahlheimat bleiben. So, das war jetzt der Skeleton-Block. Als ich zurückkam, Jens, oder ich hole noch mal einen kleinen Bogen anders aus. Ich schreibe ja auch ein Tagebuch hier und da habe ich geschrieben, ich bin so ein bisschen der Glücksbringer. Weil als ich einmal nicht direkt am Eiskanal war, sondern nur im Pressezentrum, da gab es nur Silber und Bronze für die Doppelsitzer. Und ich war ja auch beim Alpinen, da hat Emma Eicher immer eine Medaille gewonnen. Als ich einmal nicht da war, ist er ausgeschieden. Also habe ich mal geschrieben, ich bin hier der Glücksbringer für Team D. Mein Kollege Timotheus Eimert schrieb mir dann am Samstag spätabends, du magst ja vielleicht der olympische Glücksbringer sein. Für Dynamo bist du der Pechbringer. Denn als du noch am Eiskanal standest, also ich jetzt, hat Dynamo 1:0 geführt. Als ich dann vom Eiskanal ins Pressezentrum rannte, mein Text fertig war und ich mich die letzte, so 40 Minuten waren es, in die zweite Halbzeit reingeschalten habe, in Livestream. Du weißt, was dann passierte. Dann fiel erst der Ausgleich. Der ist wirklich, ich schalte an das Ding. Es gibt die erste Elversberger Chance. 2 Minuten später fällt der Ausgleich. Das Ende ist bekannt und am Ende schrieb der Kollege Eimert, ich soll mich weiter um die olympische Mannschaft kümmern, weil bei Dynamo würde ich jetzt nicht unbedingt als Glücksbringer taugen.
Gut, das war's. Letzte Folge mit Tino Meyer bei Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Auch wir müssen hier Konsequenzen ziehen und ich würde mal sagen, ab sofort Stammplatz auf der Podcast-Tribüne.
Ich wechsle jetzt und mache Team D, den Deutschland-Podcast, Schwarz-Rot-Gold.
Okay, na klar. Also ich glaube Folge 160, dann unsere letzte gemeinsame, ja? Also sind die Entscheidungen jetzt quasi gefallen.
Jens, es gibt immer eine zweite Chance, auch für Dynamo.
wir werden ja gleich mit Uwe Karte ausführlicher reden. Mit Uwe Karte übrigens das Gespräch, fast wie in alten Zeiten, Telefonleitung. Wir hatten echt technische Probleme und hat aber funktioniert. Wir gehen da auch ins Detail, auch da ein bisschen Olympia. Ja, es redet ja momentan auch alle Welt ein bisschen über Olympia. Deshalb nehmt es uns nicht übel, dass wir auch ein bisschen über die Olympischen Winterspiele, über das mitgrößte Sportereignis der Welt sprechen. Aber ihr kommt schon auch auf eure Dynamo-Kosten. Das war schon bitter am Samstag. Aber ich sag eben auch, Elversberg ist keine Landkundschaft. Und das ist eine gute Mannschaft gewesen. Und vor allem sind die auswärts stark. Gar nicht mal so zu Hause, aber die haben zwei Wochen zuvor auf dem Betzenberg einfach mal so gewonnen. Da gewinnst du auch nicht so im Vorbeigehen. Und du merkst, ich habe es auch mit Uwe besprochen, den hat der Trainerwechsel überhaupt nichts ausgemacht. Der Wagner hat einfach die Arbeit jetzt dort fortgesetzt und das rollt bei denen. Und die können in Ruhe arbeiten. Die haben ein anderes Arbeiten als in Dresden oder bei einem Traditionsverein.
Da hast du jetzt alle wichtigen, richtigen Sachen tatsächlich schon gesagt und das ist und bleibt das klassische Dynamo-Phänomen, also im Umfeld. In der Mannschaft muss man das niemandem sagen, dass Elversberg eine gute Truppe ist, das weiß da jeder und in der Öffentlichkeit bleibt das irgendwie ein Provinzclub. Das ist das Gleiche wie mit Heidenheim.
Früher Sandhausen.
Oder SC Verl, ne? Es ist immer das Gleiche. Was ein bisschen ärgerlich ist, dass Elversberg natürlich ein bisschen eine kleine Krise hatte, ne? Nicht so gut in dieses Jahr gestartet ist. Und man hat es ja auch gesehen, ich glaube, ich habe das gelesen von Niklas Hauptmann im Nachgang, der von einer der besten ersten Halbzeiten auch gesprochen hat. Und dann ist es natürlich ärgerlich, wenn du diese Truppe so im Griff hast, 1-0 führst, dass du dann halt wirklich nur mit dem 1-0 in die Pause gehst, weil das die nämlich kicken können. Das haben wir dann alle in der zweiten Halbzeit gesehen und das wussten wir eigentlich ja auch vorher, dass die so gut kicken können. Da sage ich, guckt einfach auf die Tabelle. Wir haben jetzt nicht einen dritten Spieltag und auch nicht einen siebten, sondern wir haben den 21., 22. Und wenn du da unter den Top 3 der zweiten Liga bist, stehst du dort nicht, weil du mal einen Lauf hattest, sondern weil du richtig gut bist. Und wenn man sich ein bisschen mit dem Fußball beschäftigt, würde man ja wissen, dass die letztes Jahr Bundesliga-Relegation gespielt haben und nicht irgendwie Zweitliga-Relegation. Und dann ist das alles kein Zufall. Und das Krasse ist aber wirklich, das finde ich super, super bemerkenswert, die wechseln den Trainer. Und es geht einfach so weiter. Und das spricht so brutal für den Verein, weil wir brauchen nur nach Magdeburg gucken. Die haben halt auch gedacht, die mussten den Trainer wechseln, weil Titz ja gehen wollte. Aber dort hat es eben überhaupt nicht funktioniert, dieser Wechsel. Und da können wir noch x andere Beispiele anführen, wo es überhaupt nie funktioniert. Und Elversberg, die ziehen ihren Stiefel durch. Und das spricht echt für krasse, gefestigte Strukturen.
Ja, Sportchef ist dort ein Garant dafür, dass gute Spieler kommen. Die haben ihr System, auch ihr spielerisches System und das ziehen sie durch und das mit Erfolg.
Aber Jens, lass mich da ein Wort zu Dynamo auch sagen. Ich meine, wir sind da jetzt ja, nehmen wir ja den x-ten Anlauf und mit Thomas Stamm und mit Sören Gonter als Duo könnte man halt auch mal sowas wie Kontinuität haben. Ganz wichtig ist da der Klassenerhalt, da müssen wir nicht drum reden. Wenn das nicht klappen sollte, aus welchen Gründen auch immer, dann wird es schwer. Zumindest für den Trainer, glaube ich, aber jetzt wollen wir nicht schon wieder so negativ reden, aber die beiden bringen auf jeden Fall das Potenzial mit, dass man da eben auch mal über Jahre hinaus mit den gleichen Personen in den verantwortlichen Positionen weiterarbeiten könnte.
Natino, dann steigen wir hier ein mit dem von dir schon erwähnten Gespräch mit Niklas Hauptmann nach dem 1-2 gegen Elversberg am Samstag.
Am Ende eine 1-2 Niederlage, erste Pleite 2026. Wie fällt dein Fazit aus nach einer richtig guten ersten Halbzeit? Gibt man das in der zweiten Hälfte dann aus der Hand?
Ja, die Heimspiele sind die, die du gewinnen musst, die wir gewinnen wollen. Und deswegen tut es gerade sehr weh. Erste Halbzeit, ja. Ersten 35 Minuten fand ich sehr, sehr gut. Da hat man schon gemerkt, dass der Druck von Elversberg größer wurde. Und muss man ehrlich sagen, zweite Halbzeit, dann hatten wir keinen möglichen Zugriff mehr. Tief verteidigt, was erstmal okay ist, dass man mal tief verteidigt, aber dann daraus wieder rauszukommen und wieder ins hohe Pressing zu kommen, das haben wir nicht mehr geschafft. Und dann wird der Druck irgendwann zu groß. Und dann muss man sagen, hat Elversberg auch einfach gut gespielt.
Brutal spielstarke Mannschaft, die Elversberger. Aber kannst du uns erklären, wo euch der Faden gerissen ist? Ist es die Halbzeitpause? War es das Ausgleichstor? Oder was ist dann in der zweiten Halbzeit euch so schwer gefallen?
Ja, also das Ausgleichstor, das ist am Ende ein langer Ball. Fühlt sich dann in dem Moment erstmal ein bisschen zu einfach an. Habe es jetzt aber auch nicht nochmal gesehen. Haben in der Halbzeit versucht, ein, zwei Dinge noch anzupassen. Aber wie gesagt, Elversberg fiel durch die Mitte, sehr spielstark. Dann ja, sind wir einfach den Schritt zu spät gekommen. Und wie ich sagte, du musst dann schauen, dass du irgendwann wieder den Ball geklärt bekommst, dass du wieder in das hohe Pressing kommst, weil da hatte ich das Gefühl, sind wir besser drin. Und das haben wir dann einfach in der zweiten Halbzeit zu wenig geschafft. Und dann, wie gesagt, wird der Druck dann irgendwann zu groß.
Wobei man auch sagen muss, er hatte in der Schlussphase dann auch richtig gute Chancen. Da war dann natürlich auch ein bisschen Pech mit dem Spiel.
Ja, ich finde, wie auf Schalke, die Jungs, die reinkommen, die geben richtig Energie. Ich glaube, da wäre der Ausgleich definitiv noch möglich gewesen. Kurz vor Schluss, muss man dann heute mit leben, dass es halt nicht gereicht hat.
Das Beschissene ist natürlich, heute wäre eine richtig gute Möglichkeit gewesen, um dort unten mal rauszukommen. Und so bleibst dort unten hängen und es ist immer wieder das Gefühl, heute haben wir eine gute Chance, mal dort von diesen blöden Abstiegsplätzen wegzukommen. Ich weiß, ihr sagt alle, wir schauen nicht so sehr auf die Tabelle. Trotzdem ist ja das Gefühl überall bei allen so ein bisschen, dass das heute schon 3 Big Points hätten sein können.
Ja, definitiv. Ich meine, wir haben jetzt einen guten Start in die Rückrunde gehabt und den haben wir auch gebraucht, damit wir jetzt drin sind im Kampf um Klassenerhalt. Das ist jetzt gerade, tut sehr weh, weil ich finde, mit der ersten Halbzeit und auch mit der Schlussphase wäre zumindest ein Punkt drin gewesen. Und vor allem die Heimspiele, die musst du für dich ziehen. Das ist gerade enttäuschend, aber trotzdem haben wir, glaube ich, auch gesagt, dass es 17 Spiele sind, haben auch gesagt, dass es Rückschläge geben wird. Und wir werden dieses Spiel genauso wie die ersten Spiele, die wir zur Rückrunde hatten, aufarbeiten. Ich glaube, da haben wir was zu analysieren und dann versuchen wir nächste Woche zurückzuschlagen.
Tino, ich schlage vor, wir gehen rein ins Gespräch mit Uwe Carter und hören uns danach gleich wieder.
Werbung.
Der Wintersale im Radeberger Shop läuft noch, aber nur noch bis zum 23. Februar. Jetzt gibt es auf ausgewählte Artikel Rabatte bis zu 65%, ob Hoodies, Jacken, Mützen oder Accessoires. Viele Favoriten sind deutlich reduziert. Alle Angebote findet ihr unter radeberger.de. Jetzt sichern, solange der Sale noch läuft. Bis zum 23. Februar.
Dynamo-Begleiter, Sportjournalist, Autor und Moderator. Hauptsächlich für den NDR arbeitend. Uwe Carter ist in der Leitung.
Ich grüße dich.
Freue mich, dass du in der Leitung bist, Uwe. Es ist jetzt unser dritter Versuch und wir arbeiten wie in alten Zeiten übers Telefon, weil wir es irgendwie jetzt nicht hinbekommen haben, eine andere Leitung. Ich hoffe, du bist einigermaßen zu verstehen. Es ist wie in alten Zeiten, in Zeiten, wo Deutschland bei Olympia noch erfolgreich gewesen ist.
Ich würde sagen, erstens, konventionelle Kampftechnik funktioniert bei 40 Grad minus und 40 Grad plus immer noch. Das ist schon mal die gute Botschaft. Und ich, ja, das stimmt. Ich kann mich erinnern, es gab Olympische Spiele, da ist man gar nicht ins Bett gekommen, weil ein Höhepunkt den anderen jagte. Ich gebe ehrlich zu, ich habe so richtig Feuer gefangen erst heute mit den beiden Läufen im Zweierbob.
Echt? Nö, mich hat's Olympia-Fieber eigentlich sofort wieder gepackt, weil ich mich freue, dass sie in Europa sind, mal nicht in Asien, auch zu Zeit, wo man wirklich viel gucken kann. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, es gab auch schon Olympische Winterspiele, wo wir erfolgreicher gewesen sind. Also weil aktuell braucht ja Deutschland nur eine Eisrinne. Das läuft vernünftig, das muss man tatsächlich so sagen. Aber alles andere ist ja echt überschaubar.
Ja, und wenn man mal den goldenen Skisprung-Auftakt wegnimmt, bleibt da wirklich jetzt nicht so viel übrig. Klar guckt man gerne mal Curling, aber sagen wir mal, das, was eigentlich Olympia ausmacht, dass man also mitfiebern kann mit seinen Athleten, puh, das fehlt mir so ein bisschen, das stimmt.
Reden wir es uns manchmal auch vielleicht ein bisschen jetzt zu schön? Also sagen, okay, der ist toller Elfter geworden, also nichts gegen die Sportler, die bemühen sich natürlich und ein elfter Platz bei Olympia ist auch ein achtbares Ergebnis. Aber nach dem, was wir alles schon hatten, denke ich mir, puh. Und die Zeiten werden ja nicht besser.
Nein, und ich habe nach wie vor ein Problem, wenn ich höre, ich will Spaß haben. Also da brauche ich nicht hinfahren. Ich weiß, die Teilnahme zählt oder ist alles. Für mich zählt aber, glaube ich, auch das, was rauskommt. Und da sind uns andere Nationen, egal ob bei Sommer- oder Winterspielen, ja, man muss fast sagen, hoffnungslos enteilt.
Und das frage ich dich wieder, gehörst du ja jetzt, gar nicht böse gemeint, zur älteren Generation schon, da haben wir mit dem Sportförderungssystem auch irgendwie was falsch gemacht, weil wir gesagt haben, das, was die damals im Osten gemacht haben, ist eigentlich alles falsch gewesen und da übernehmen wir nichts.
Ja, vor allen Dingen, es ist ja ein Stück weit geheuchelt, weil man sich ja 10 Jahre lang nach der Wiedervereinigung geschmückt hat mit den Erfolgen ehemaliger KJS-Schüler. Und da funktionierte es dann, ohne zu verstehen, wie Hochleistungssport organisiert wird. Und geht schon mal bei der Ansprache im Leistungssport los, die ist rau. Also da geht's eben nicht, Jens, würdest du heute bitte mal zum Training mitkommen? Sondern zu Ostzeiten, da funktionierte das ohne 1000 Rückfragen. Da wurde eine Ansage gemacht und dann wurde gemacht. Und all das ist die Basis, um der Frage nachzugehen, wie organisiere ich Leistung? Natürlich kann ich nicht organisieren, ob ich dann vorbeischieße im letzten Stehenschießen. Das kann alles irgendwo passieren. Aber Leistungsvoraussetzung beginnt natürlich mit einer frühkindlichen Prägung und mit all dem, was auf der Wegstrecke
vonnöten ist. Und da fehlt uns eine ganze Menge. Und
ja, da gibt es ja Nationen bis runter nach Australien, die zeigen uns ja, wie moderner Leistungssport organisiert wird.
Weil du das sagst mit Australien, ich musste nämlich an unser Gespräch denken, wo du aus Australien zugeschaltet warst und wo du erzählt hast, die Australier haben da die guten Sachen adaptiert.
Genau, richtig, richtig. Und wir haben einen radikalen Schnitt gemacht mit der Wiedervereinigung und dachten, es geht so weiter. Nee. Also das Sportsystem in der DDR war bestimmt in einigen Punkten kritikwürdig und höchst fragwürdig. Gerade was auch die politische Ausrichtung betraf oder wie auch immer, aber im Kern selbst kamen die Medaillen nicht von ungefähr. Also das war eine, sagen wir mal, inhaltliche Basis dahinter. So. Und wenn man mal guckt, was man als relativ kleines Land damals auf die Beine gestellt hat an Athleten und die, was jetzt ein 80-Millionen-Land auf die Beine stellt, da gibt es schon gravierende Unterschiede.
Klar, und da bin ich komplett bei dir. Aber es ist ja jetzt nicht nur, dass man sagen kann, okay, es ist die USA, es ist vielleicht der Gastgeber Italien, die eh immer den Gastgeberbonus haben, es ist der nächste Gastgeber Frankreich, sondern es machen uns eben auch diese, in Anführungszeichen, kleinen Länder vor, die es wirklich mit einem schlauen Sportförderungssystem schaffen, uns aber mehrfach zu überholen.
Ja, und ich hatte das Vergnügen, das muss ich wirklich sagen, eben September, glaube ich, hatten wir bei unserer Talkrunde in Schönfeld bei Dresden den Francesco Friedrich und da waren 200 Leute da und die haben am Ende quasi, man muss sagen, minutenlang geklatscht, weil dieser Bobfahrer ist nicht nur ein Bobfahrer, sondern der organisiert komplett selbst alles für seine drei Anschieber im Viererbob, für sein Team an Voraussetzungen, an Trainingsmöglichkeiten, an Fahrten zum und vom Wettkampf, an grundsätzlichen Bedingungen, kümmert sich um seine Sponsoren, 80 kleinere und mittlere Sponsoren, um die Technik, um die Bobs. Und da reden wir über vielleicht 250 bis 300.000 Euro im Jahr, was ein vierfacher Olympiasieger und vielleicht mal gucken, was jetzt rauskommt, reden wir dann noch drüber bestimmt. So, und jetzt überleg mal, was in der Bundesliga im Fußball 300.000 Euro sind, die fallen vom Tisch und das merkt doch keiner.
Das stimmt.
Ja, und vierfacher Olympiasieger muss sich die 250 oder 300.000 erstmal zusammenholen und zusammenstoppeln, dass er überhaupt sein Wettkampfjahr aufstellen kann. Wahnsinn. Und da muss man doch spätestens an der Stelle sagen, ja, da stimmt doch irgendwo was nicht. Und mal ganz im Ernst, ich habe jetzt irgendwelche Zahlen gehört, ich weiß gar nicht, ich glaube, für eine Goldmedaille gibt es 20.000 jetzt.
Nee, 30, wir sind hochgegangen.
Ich glaube, 30?
Ja, aber auch vergleich das mal mit anderen Ländern.
Richtig. Und was sozusagen der Leistungssportler dafür für Aufwendungen bringen muss, dann reden wir mal über den Bekanntheitsgrad, speziell Kanu-Rudern. Niemand will mehr Umfänge trainieren, die man also früher trainiert hat. Ich kann mich in den Sinn, ein DDR-Ruderer hat 12.000 bis 14.000 Kilometer im Jahr geschruckt.
Und eins darf man aber noch dazu sagen, diese 30.000 sind steuerfrei. Es hat irgendwann der Bundestag mal beschlossen, also die muss der Olympia-Goldmedaillengewinner dann nicht versteuern.
Donnerwetter.
Letzter Ausflug, du hast gesagt, eigentlich beginnt für dich jetzt erst so richtig mit den Bob-Entscheidungen, mit dem Zweier-Bob, weil du eben den Franz persönlich auch kennengelernt hast, auch einen längeren Abend mit ihm hattest. Aber das wird in diesem Jahr fast eine Mission Impossible. Zumindest im Zweier-Bob, wir nehmen jetzt Montagnachmittag auf, 18. Rückstand, das wird schwierig.
Das wird ganz schwierig und das hätte er sich wahrscheinlich auch nicht so träumen lassen, dass das in dieser Richtung läuft. Klar, es ist eine spannende Bahn, ist eine anspruchsvolle Bahn und vielleicht hat er auch ein paar Reserven gehabt, aber 18., wenn wir ehrlich sind, das sind Welten. Und wenn der Lochner, natürlich denkt man vielleicht auch in der kommenden Nacht mal über sich und das Leben nach und so eine olympische Bob-Entscheidung geht auch über vier Läufe, aber mal ganz im Ernst, wenn der Lochner zwei gute bis sehr gute Farben macht, kann man 18. nicht aufholen.
Uwe, wir kommen zum Fußball. Der Kollege Meyer lässt sich ja entschuldigen. Der ist ja in Cortina vor Ort, aber der zieht Curling, Umbreit und Karte vor. Also das muss man jetzt einfach mal so sagen. Nimm's, wie es ist. Ich will das jetzt nicht werten, aber für den ist Curling aktuell wichtiger.
Na, dann können wir es demnächst ja mal in einer gemeinsamen Runde auswerten.
Auf jeden Fall. Samstag. Wie lange ist dir warm ums Herz geworden? Wir hatten ja mal kurz zur Halbzeit gesprochen. Da hast du gesagt, das sieht nach Fußball aus.
Also wir haben ein sehr gutes Fußballspiel gesehen für Zweitliga-Verhältnisse und wir haben eine Dresdner Mannschaft gesehen, die, sagen wir mal, 40 Minuten, habe jetzt nicht genau auf die Stoppuhr geguckt, die 40 Minuten lang wirklich begeistert hat, was man eigentlich in der zweiten Liga von seiner Mannschaft sehen möchte. Also ohne Frage, über die letzten 5 Minuten, vielleicht waren sie auf 6 oder 7, ist egal, streiten wir uns jetzt nicht, hat man auch gesehen, dass Elversberg, weiß ich nicht, entweder mit Handbremse gespielt hat oder gestaunt hat, wie stark die Dresdner sind, oder die Dresdner hat machen lassen, um zu sagen, mal gucken, wie lang die Tankfüllung reicht. Da kann man alles nicht so, vielleicht war es auch ein bisschen Unterschätzung dabei, ne, wenn Spitzenmannschaft zum Kellerkind fährt. Aber unterm Strich hat man gesehen, was die Mannschaft leisten kann. Aber mit einer Einschränkung eben nicht über 90 Minuten.
Bevor wir jetzt ins Detail gehen, vielleicht gleich mal noch ein Wort zu Elversberg. Ich ziehe da alle Hüte dieser Welt. Elversberg, das klingt immer noch so ein bisschen provinziell. Kleine Stadt im Saarland. Aber was die dort in den letzten Jahren hingestellt haben, Chapeau. Und dachten ja nun viele, Mensch, Horst Steffen ist weg, der ja zwischenzeitlich Trainer bei Werder Bremen war. Aber Vincent Wagner setzt die Arbeit dort eigentlich konsequent fort. Natürlich ein ganz wichtiger Baustein ist der Sportchef Nils Ole Boog. Aber ruhige, sachliche, nüchterne Arbeit. Klar, ein ganz anderes Umfeld. Man kann das auch nicht eins zu eins kopieren. Und trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, Respekt.
Ja, also eins muss man sagen, natürlich bezahlen die das auch nicht mit Haselnüssen oder irgendwas. Das ist auch klar. Aber was die dort machen, bin ich ganz bei dir. Nahtlos das fortgesetzt und unaufgeregt. Natürlich ist das kein traditioneller Fußballstandort. Vielleicht arbeitet es sich auch unter Ausschluss der großen Öffentlichkeit vielleicht auch besser. Das gibt's ja viele Beispiele, ob Heidenheim oder Elversberg. Aber was dazu kommt, ist ja, das macht ja Spaß, der Mannschaft zuzugucken. Die spielen ja Fußball fürs Auge, herzerwärmend. Schneller Fußball, technisch anspruchsvoller Fußball, das ist wirklich toll, das stimmt.
Und da ist ja Vincent Wagner am Samstag nach dem Spiel noch gefragt worden von einem lokalen Journalisten eben aus dem Saarland, na, ob das teilweise ein bisschen zu verspielt war in der einen oder anderen Aktion, wo er gesagt hat, das ist unsere Art, Fußball zu spielen.
Wenn es um die Strafraumaktion ging, habt ihr wahrscheinlich heute 15-5 gewonnen. Aber Dresden macht das schnörkellos und ihr seid immer Hacke Spitze, 1, 2, 3, kommt nicht durch. Was sagst du zu der Situation?
Na, wir sind ja zum Glück 2-mal durchgekommen, aber ja, ich fand auch, dass Dresden zielstrebiger war als wir, aber es ist ja nun mal unsere Art und Weise, Fußball zu spielen und ich glaube, so schlecht fahren wir damit nicht und so schlecht hat es, glaube ich, in Phasen gar nicht ausgesehen.
Also, ich musste über die Frage fast ein bisschen schmunzeln und würde denken, das ist, mein Gott, Kritik auf höchstem Niveau, aber okay, so hat jeder das Recht, seinen Blickwinkel dort irgendwo abzubilden, dachte dort auch mein lieber Mann. Und ich hatte so mal kurz die Anmutung, was wäre, wenn jetzt Thomas Damm eine ähnliche Frage irgendwo gestellt bekommen hätte.
Im Gefühl eines 2-1 Auswärtssieges in einem Stadion, wo nun alle wissen, dass es dort nicht einfach ist, einen Auswärtssieg zu holen, kriegst du da noch die Frage, aber vielleicht manchmal ein bisschen zu verspielt gewesen, dachte ich mir auch, hui, das ist mutig.
Genau. Ja, richtig. Aber der Wagner hat das ja völlig unaufgeregt kommentiert, hat sich vielleicht innerlich ein bisschen geschüttelt, aber sichtbar ist er ganz ruhig geblieben und das spricht ja auch für sich.
Und bei Dynamo Dresden muss man andersrum sagen, die Heimbilanz ist und bleibt eine Katastrophe. Also du bist in der Heimtabelle, ich habe vorhin nochmal nachgeschaut, 16. 2 Siege aus 11 Spielen, das ist ein bisschen wenig.
Das ist ein bisschen sehr wenig, vor allen Dingen, wenn man, sagen wir mal, den Rückrundenauftakt nimmt und gedacht hat, okay, das geht jetzt so weiter. Man hat also gegen Elversberg eigentlich eine ganz klare Zuordnung bekommen, was man kann und wo noch Luft ist und als noch viel Luft. Und man hat eben gesehen, die Mannschaft ist stärker. Wir brauchen nicht drum herum reden. Dynamo Dresden ist erst mit der Rückrunde Zweitliga tauglich. Also da lasse ich mich auch nicht von der Meinung abbringen. Hat viele Punkte im Herbst liegen lassen. Hat jetzt durch die Verpflichtung, ich glaube 6 sind, ne?
Ja.
Wirklich mehr Stabilität, Qualität und jetzt erst einen Zweitliga-Kader. Und man hat aber gesehen, dass eine Spitzenmannschaft, und das ist der SV Elversberg, sieht man eben die Unterschiede, dass eine Spitzenmannschaft eben dann auch in bestimmten Belangen, Kadertiefe, vielleicht auch
Spielende kommen wir bestimmt dazu, dass sie
genau wissen, wie man so einen Sieg dann nach Hause bringt, selbst wenn er am Ende glücklich war. Und hat aber Dresden, glaube ich, in Magdeburg ja ähnlich gesagt, ne? Und beide haben die 3 Punkte natürlich mit Kusshand mitgenommen. Dresden aus Magdeburg, Elversberg aus Dresden. Und man hat eben gesehen, wo quasi Dynamo zulegen muss, aber eben mit dem Druck zu punkten. Und da weiß ich nicht, wenn es am Ende der Saison nicht reichen sollte. Wir drücken natürlich alle Daumen, die wir haben.
Da hat man ja fast 10, ne, dann in solchen Fällen.
Aber wenn es am Ende nicht reichen sollte, ist nicht bestimmt nicht das Frühjahr schuld, dann ist es der Herbst.
Und die Leute gehen ja trotzdem weiterhin ins Stadion in der Hoffnung, ja quasi wie wenn du in ein Restaurant gehst, dass der Koch das Gericht dieses Mal nicht versalzt, dass es wirklich was Schmackhaftes gibt. Am Samstag bin ich komplett bei dir, eine Halbzeit wirklich richtig schöner Fußball, in der zweiten Halbzeit ging es dann ein bisschen dahin. Nochmal zur Heimbilanz, kann man das erklären, weil bei Magdeburg ist es ja ähnlich, auch große Stadion, große Atmosphäre. Und trotzdem kriegen die es ja auch nicht gewuppt, irgendwie die Heimspiele ansatzweise zu ziehen.
Naja, das ist vielleicht, lässt sich's auch auswärts einfacher spielen, indem man dort ein bisschen variabel agiert und nicht den Druck hat, dass man eben zu Hause eben vielleicht auch was anbieten muss, sagen muss, okay, im Herbst hat man sich doch oft gefragt, wer ist denn eigentlich hier die Heimmannschaft? Die ersten 40 Minuten auch diesmal insofern besser, dass man variabler gespielt hat. Man hat mal ganz hoch gepresst, dann hat man sich mal wieder fallen lassen, dann hat man wieder diese Phasen gehabt. Also das ist zweifelsfrei ein Fortschritt gewesen. Aber eben mit dieser Einschränkung, dass ich kein Heimspiel gewinnen kann, wenn ich in der zweiten Halbzeit, ja, weiß ich gar nicht. Klar war Elversberg stärker in der zweiten Halbzeit im Vergleich zur ersten, aber vielleicht haben, Trainer hat ja selber gesagt, möglicherweise die Körner gefehlt. Das würde mir arg zu denken geben, weil dann muss ich ja sagen, dann kann ich ja nicht so eine erste Halbzeit spielen, wenn ich weiß, der Saft reicht nicht.
Sehr gute erste Halbzeit von uns. Vielleicht die 5 Minuten vor der Pause würde ich wegnehmen, wo Elversberg dann deutlich mehr Ballbesitz hatte, wo wir es ein bisschen tiefer verteidigen mussten. Finde trotzdem in den ersten 45 Minuten wenig. Außer die von Petkov ganz zu Beginn, ja, wenig qualitativ gute Chancen zugelassen. 1-2 Distanzschüsse nach 1-2 Standardsituationen, wo es gefährlich wurde. Ich finde gerade in der Phase nach dem 1-0 müssen wir mit 2-3 guten Umschaltmomenten, gar nicht mal mit der Chance von Jason, sondern haben unsere 2-3 guten Umschaltmomente, die wir nicht sauber zu Ende spielen, höher stellen, bis in die Pause. Haben es bis dahin gut hinbekommen, Druck drauf zu kriegen in vielen Momenten, in vielen Phasen. Ist uns zweite Halbzeit nicht mehr so gelungen, dass wir mit der Intensität, mit der Art und Weise Druck drauf bekommen und entsprechend öfters mal fußfrei beim Gegner. So fällt dann auch das 1-1, wo wir, wenn wir es so wie erste Halbzeit machen, super intensiv ums Eck schieben auf der IV-Position, dann fällt es nicht, weil dann laufen wir den Ball ab. Das haben wir erste Halbzeit sehr, sehr gut hinbekommen, in der Situation nicht. Und dann dreht das Spiel ein Stück weit. Dann auch, finde ich, in der Phase, okay, wenn das zweite fällt, da waren sie besser. Und hinten raus haben wir Chancen, mindestens einen Punkt mitzunehmen. Vielleicht sogar, weiß nicht, ob die Chancen dann kommen, wenn du es 2-2 machst. Lemmy, Alex, Duffy, ganz zum Schluss nochmal Thomas. Also genügend Möglichkeiten hier, mindestens einen Punkt mitzunehmen. Ich glaube, das wäre mehr als verdient gewesen. Auch wenn der Gegner in gewissen Phasen mehr Ballbesitz hatte. Über weite Strecken sehr ordentliches Spiel von uns gesehen, wo wir uns nicht belohnen. Und die Effizienz, die Elversberg vielleicht letzte Woche nicht hatte, hatten sie heute, wir nicht. Das brauchst du, um am Ende gegen eine sehr, sehr gute Mannschaft Punkte mitzunehmen. Von daher bin ich mit der Art und Weise zufrieden, wie wir aufgetreten sind. Aber klar, gerade das erste Gegentor, wenn du führst, so wie du es bekommst, wenn du weißt, welche Muster, welche Abläufe, dass sie spielen, müssen wir es unterm Strich dann auch besser verteidigen.
Dann lass uns ins Spiel reingehen. Erste Halbzeit. Ja. Gut angefangen, wirklich auch verdient in Führung gegangen. Eine schöne Kombination, die dann Alex Rosipal toll abschießt mit, da war Bums dahinter, 114 km/h, glaube ich. Ein sehenswertes und schönes Führungstor.
Ja, und das kann er ja. Der hat einen guten linken Fuß. Der weiß, also ich glaube, der gehört zu den besten Schützen dieser Mannschaft. Und mal ganz im Ernst, im Sommer haben sich ein paar gefragt, Rossi was aus Rostock? Und jetzt kannst du sagen, nee, nicht Rossi aus Rostock, sondern Rossi Pahl ist einer, der der Mannschaft hilft und sich zurecht als, ich weiß gar nicht, wie viele Tore er jetzt schon gemacht hat, 3, 4?
Ich glaube, es war das vierte.
Vierte, ne? Ja. So. Und ein tolles Tor und auch schöne Geschichte im neuen Jahr, dass die Standardmonster auch aus dem Spiel raus Tore schießen können. Ganz wichtig, vor allen Dingen für die Rübe. Da hat man, ich glaube, es war erst das zweite Tor aus dem Spiel heraus und ein sehr, sehr schönes und gern mehr davon.
Alex, zunächst mal, ist alles okay bei dir? Weil du warst ja am Schluss, hat es dich ein bisschen erwischt.
Ja, also das Spiel war intensiv, Gegner war gut und dementsprechend kaputt. Wir haben, glaube ich, alles rausgelassen, haben die Fans auch anerkannt und ja, am Ende haben wir nochmal 2 dicke Dinger. Ich glaube, ein Punkt war absolut im möglichen Bereich und auch verdient gewesen. Aber ja, so ist es leider. Bin gegen einen guten Gegner, müssen wir abhaken, weiter geht's.
Du spielst so eine gute erste Halbzeit. Eigentlich musst du dich nach dieser ersten Halbzeit noch mehr belohnen als nur mit einem 1-0.
Ja, du sagst es, sehe ich genauso. Haben, glaube ich, sehr, sehr gute Chancen. Leider ein Abseitstor, wo wir auch schon auf 2-0 stellen. Ich weiß nicht, wie knapp es war, aber bitter. Dennoch auch Durchbrüche über Bob und wo wir den Rückraum legen, da ist dann niemand. Und bis dahin spielen wir super erste Halbzeit, haben den Gegner genau da, wo wir ihn haben wollen. Gegen so einen spielstarken Gegner, die haben einfach spielerische Lösungen und ist klar, dass wir nicht alles wegverteidigen können. Aber dennoch, ja, müssen wir versuchen, nochmal einen Tick aktiver irgendwie mehr Druck drauf zu bekommen, dass sie uns nicht so, ja, nicht so einigeln können. Und ja, wie gesagt, ich glaube, der spielstärkste Gegner in der Liga und die auch nach Rückständen einfach ihr Ding durchziehen. Dennoch haben wir, glaube ich, 2 Riesendinger am Schluss und es ist ärgerlich, dass wir hier mit keinem Punkt vor dieser Kulisse nach Hause gehen, aber sollte uns trotzdem Mut geben, wie wir spielerische Lösungen auch haben, wie wir diesen Gegner auch bespielen können, müssen wir uns bei weitem bei keinem verstecken.
Also ärgern dich fast die 2 vergebenen Chancen noch mehr als die 2 Gegentore?
Oh, ja, Gegentore schmerzen immer. Aber wenn du dann am Ende diese 2 Chancen hast, ich weiß gar nicht, wie der eine nicht reingehen kann, muss ich mir dann nochmal anschauen. Ich glaube, die Elbersberger wissen selber nicht, dass sie da so ein Glück haben. Kutsche, unglaublicher Ball auf 2 gechippt. Wahnsinn, in 10er Manier. Und dann die letzte Chance, ich glaube, ein Schritt fehlt bei Thomas. Bitter.
Was macht das jetzt, diese Niederlage, die erste Niederlage in diesem Jahr?
Ja, es war klar, dass es, muss man so realistisch bleiben, dass es irgendwann kommt. Aber ich glaube, dieser Auftritt soll uns trotzdem Mut geben. Wie gesagt, der Gegner war sehr, sehr stark. Und wenn wir so Leistungen auf den Platz bekommen, dann holen wir unsere Punkte. Es tut weh jetzt gerade, weil wir wirklich alles rausgelassen haben. Es war so intensiv, es ging hin und her, gerade erste Halbzeit. Und analysieren, wie immer, Gegentore anschauen, Potenzial sehen, anschauen und dann weiter geht's.
Und dein Tor?
Ja, volles Risiko genommen. Schon fast zu viel Zeit, weil ich dann relativ, ja, der Ball kam langsam, aber dann habe ich ihn perfekt getroffen und natürlich freue ich mich darüber. Aber wieso immer sagt man, hätte man gerne lieber die Punkte auch auf dem Konto.
Und es hätte ja fast mehr davon gegeben. Beim Chilka, da hat nie viel gefehlt. Klar, greift dort der VAR an.
Ich wollte gerade sagen, also dort sind wir ja beim Dauerthema, also was die Schiedsrichter dort anbieten, ist aus meiner Sicht ein bisschen dünn. Also sowohl der Kollege mit dem Fähnchen da gegenüber, der das Fähnchen unten lässt und quasi Tor gibt, der Schiedsrichter das nicht sieht. Und wenn man sich das dann in der Slow Motion anguckt und denkt sich, also wenn ein Schiedsrichter diese Abseitsstellung sich erstmal angucken muss oder einen Hinweis aus dem Keller braucht, warum haben wir da einen Schiedsrichter?
Mhm. Aber das ist, glaube ich, das Problem, was wir grundsätzlich momentan im deutschen Schiedsrichterwesen haben, dass die sich A, bei bestimmten Sachen sehr, sehr unsicher werden und B, natürlich immer sagen, in der ersten und zweiten Liga, Mensch, wir haben doch einen Kölner Keller. In der dritten Liga dann nicht und da passieren dann Dinge, wie sie am Sonntag in Cottbus passiert sind.
Völlig irre, völlig irre. Also das heißt, man muss die Schiedsrichter zu Teilen in Schutz nehmen. Du hast genauso beschrieben, diese Unsicherheit, die macht dich natürlich kirre. Und auf der zweiten Seite, klar, ist diese Komfortzone, ich kann ja gucken. Also ich würde mir dann wirklich, bin ganz bei denen, die sagen, dann lass doch den ganzen Zirkus, dann soll der Schiri entscheiden und am Ende ist es so. Und natürlich musst du dann in Cottbus, wenn der Schiri entscheidet, musst du so ein Ding, so eine Kröte dann eben auch schlucken. Aber auch irrsinnig, dass dort der Kollege an der Auslinie das nicht gesehen hat, weil der Ball ist ja nicht im Getümmel unten irgendwo, sondern also das kann man, wenn man, selbst wenn man einen Exklusivvertrag mit Schielmann hat, das kann man sehen.
Da zappelt doch das Netz. Also, du siehst das doch richtig.
Ja, natürlich.
Vielleicht einer, der zum ersten Mal ein Spiel an der Außenlinie winkt, da sage ich, okay, der hat es vielleicht nicht gesehen. Aber einer, der professionell in der dritten Liga, da muss man schon sagen.
Und ein bisschen Geld dafür bekosten, ja. Ne? Also, das kommt ja noch dazu. Und ja, ich bin gespannt. Ich hatte das Vergnügen in Prag mit Pele Wollitz. Also ich glaube, das könnte eine Viertelstunde werden. Dass jemand das mit irgendwo vertiefen und da muss Pele nicht mal die Schienbeinschoner reinlegen, bin ich ganz bei ihm. Aber Respekt, wie sie das hingenommen haben in Cottbus, okay. Aber ich finde es nochmal, ich finde es trotzdem dann sauberer, fairer und ehrlicher, das in der dritten Liga so zu machen, als dieses ja pseudo-verwissenschaftliche Gucken. Und am Ende ist es einfach nur peinlich. Also das betrifft ja auch das Tor von Elversberg, was zurückgenommen wurde. Also wenn ich dieses Handspiel nicht sehe, dann frage ich mich, was macht der Schiedsrichter?
Haben alle darauf hingewiesen. Deshalb ist ja Schreiber auch dann, ist er ja zum Freistoß, hat den Ball ja gar nicht Richtung Mittellinie geschoben, weil er gesagt hat, es geht ja sowieso mit Freistoß weiter, weil da gab es ein Handspiel. Also der war sich richtig sicher, hundertprozentig sicher, dass das kein Tor war.
Also 29.177 Leute und ein bisschen das und die anderen, die restlichen drei oder vier. Also ich glaube, der vierte hat es auch gesehen, aber das ist schon irgendwo bezeichnend und daran sieht man, dass also nicht jeder vermeintliche Fortschritt und ich weiß noch, das ist also jetzt fairer und gerechter und wenn ich diesen ganzen Unfug höre, also die letzten, weiß ich nicht, 5 Minuten oder die letzten 10 Minuten waren ja in Peinlichkeit nicht zu überbieten, dass ich quasi auch keine Handhabe habe, wenn sich dann Leute auf dem Rasen als wie auf einer Liegewiese fühlen und ich dort denen nicht Beine machen kann und dort zugucke und dieses Schauspiel da, dass man sich dann behandeln lässt neben der Auslinie und so weiter. Und das war ein gutes Beispiel, wenn viele der Meinung sind, dass der Fußball schneller geworden ist. Also das Spiel, was fußballerisch durchaus ansehnlich war, keine Frage. Aber die Pausen auch, was jetzt die Gestaltung des Abstoßes oder Abschlags betrifft, weiß ich nicht, ob der Fußball dort auf einem guten Weg ist.
Ja, wenn du jetzt schon gerade die Schlussphase ansprichst, das war wirklich grotesk. Und du hast ja gemerkt, als der Torhüter von Elversberg dann noch die gelbe Karte bekommen hat, hat er gesagt, okay, ich habe jetzt die gelbe Karte bekommen, dann kann ich jetzt den Ball ja jetzt dann doch nochmal anders umlegen. Das hat dann nochmal eine halbe Minute gedauert. Also die, das hast du vorhin schon gesagt, haben es natürlich clever gemacht. Sie waren jetzt nicht die erste Mannschaft, die das so angestellt haben. Oh, die wissen ganz genau Bescheid. Das sind abgezockte Mannschaften, wie sie so eine Nachspielzeit, auch wenn es 8 Minuten sind, über die Zeit bringen.
Korrekt, absolut. So, und da muss Dynamo zulegen, keine Frage. Und vielleicht sind sie dann ein bisschen brav oder naiv oder wie auch immer oder noch nicht erfahren genug. Das ist ja eine Mischung aus vielen Dingen. Und insofern ist es ein bisschen schade, aber es ist einfach nur der Ist-Zustand, wenn du gegen Elversberg da mit ein bisschen Glück, wenn die Brust von Christoph da ferner ein bisschen breiter ist. Aber auch das zeigt ja, das muss man ja erstmal die Leitung, ich glaube Petkoff war, der Bebalder weg, ist ja eine herausragende Leitung. Das darf man ja nicht vergessen. So. Und das muss man einfach mal anerkennen und deswegen steht Elversberg dort oben, weil die auf vielen Gebieten eben Zweitligaspitze sind. Keine Frage.
Werbung. Was macht Dynamo Dresden aus? Tradition, Leidenschaft und die besten Fans der Welt. Radeberger Pilsener und Dynamo Dresden. Zwei starke Partner, die zusammengehören. Seit Jahren an der Seite der SGD. Für unvergessliche Gänsehautmomente im Rudolf-Habich-Stadion. Denn Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Unser Bier für die besten Fans. Radeberger Pilsener. Weiter mit der Folge.
Wir waren bei der Aktion von Checker, das war das Abseitstor. Wie gesagt, wir haben gesagt, erste Halbzeit richtig ordentlich, sagen wir 40 Minuten, wie es Thomas Stamm gesagt hat. Und dann erklär mir mal, warum reißt eigentlich so der Faden? Eigentlich mit der Halbzeitpause, klar, dass Elversberg ein bisschen Sachen justieren wird und anders angeht, war uns ja allen klar. Aber irgendwie, ja, Niklas Hartmann hat es dann auch so schön gesagt, na, wir haben uns ein bisschen zu weit hinten reindrängen lassen. Und wenn du dann einmal in so einem Modus-Sinne bist, dann wird es schwer, da wieder rauszukommen.
Also, dass so ein Zweitligaspiel im Normalfall verschiedene Phasen hat, das ist jetzt nichts Neues. Aber dass man es nicht schafft, seine Leistung über einen längeren Zeitraum eines Abends, eines Spiels von diesen 90 Minuten abzubilden und man braucht sich ja auch nicht wundern, wenn keiner mehr an der Mittellinie steht, dass die Bälle postwendend zurückkommen. Also ich organisiere mir ja auch dieses Leid oder dieses Elend quasi, indem ich einfach mich zu weit zurückdrängen lasse und niemanden habe, der in irgendeiner Weise einen Ball festmacht, mir mal ein bisschen Luft verschafft. Und dann ist es komischerweise, also jetzt in dem Fall auch eine Frage der Zeit vom Gefühl her gewesen. Also der Ausgleich kann auch schon ein bisschen eher fallen. Und wenn man die beiden Tore sieht, auch die Elversberg macht, ich glaube beim ersten ist es ein Pass, der das ganze Ding aushebelt und urplötzlich taucht jemand vor Schreiber auf. Und beim zweiten, da muss man sagen, da muss man ja nicht mal Schreiber einen Vorwurf machen, der nach vorne den Ball abklatschen lässt, was der Fröhling dort macht, ist nicht zweitligatauglich. Nichts gegen den Kameraden, aber wer so einen Ball direkt dem Gegner auflegt, das ist ja kein Klärungsversuch, das ist ja ein Assist. Und da sagt man sich natürlich in der zweiten Liga als Gegner, vielen Dank, das ist geschenkt. Und dann steht's 2-1 und dann sind die ganzen Mühen der ersten 40 Minuten für einen alten Fitten. Jetzt nochmal zu der Frage, ich kann es nicht beantworten. Also wahrscheinlich gibt es nicht den einen Grund. Elversberg klar, in der zweiten Halbzeit stärker als in der ersten. Dynamo schwächer. Also wenn der Saft nur für 40 Minuten reicht, dann wird's schwierig. Und ja, mal ganz im Ernst, ich hatte nicht das Gefühl, dass mit Einwechslung es besser wird.
Stichwort Saft. Also ich denke, na so das Konditionsproblem, klar spielst du auch die zweite Halbzeit auf Schalke nicht so wie die erste Hälfte und das ist vielleicht auch ein Indikator dafür. Auf der anderen Seite, Uwe, du spielst sowohl auf Schalke als auch am Samstag ja dann nochmal eine gute Schlussphase. Also du holst ja dann am Schluss nochmal ein bisschen was raus, ein paar Körner. Wenn du gar keine Körner mehr hättest, würdest du sagen, okay, wir hissen hier die weiße Fahne nach dem 2-1 von Elversberg.
Ja, aber vielleicht reichen die Körner nicht für eine bessere zweite Halbzeit. Und wenn du eine bessere zweite Halbzeit spielst, brauchst du am Ende nicht alles oder nichts zu spielen. Weil, also wenn die Hand nicht im Spiel ist, in 1-3 war ja auch in noch vielleicht einer zweiten, dritten Variante, wenn die das ausspielen, auch möglich. Und am Ende ist es ja auf Schalke belohnt worden mit dem Mut der Verzweiflung, einen Punkt geholt, alles gut und solide. Und man hatte auch jetzt gegen Elversberg die Chance. Aber also ich fände ja im Fußball gar nicht so verkehrt, wenn man vielleicht mal in der 80. oder 85., wenn man dort mal mit 2-1 führt oder das 2-0 zur Pause, hätte vielleicht auch geholfen. Dann spart man sich quasi die Harakiri-Geschichten in den letzten Schlussminuten.
Bin bei dir. Es gab schon Spiele von Dynamo Dresden in dieser Saison, wo mehr Schwung auch von der Bank kam.
Korrekt. Also erstens mal muss man über die zweite Halbzeit reden. Ich weiß nicht, wie die interne Auswertung dort aussieht. Und da würde ich mich in vielen Fällen auch nicht immer nur von den Werten leiten lassen. Ich würde vielleicht auch mal ein paar Eindrücke mitnehmen. Und da muss man ganz einfach sagen, die zweite Halbzeit, die war schwach. Ja, die war nicht so schwach, dass du das Spiel völlig abgibst. Aber du organisierst dir die Probleme selbst, indem du alles, was in der ersten Halbzeit gut und richtig war und ich sage jetzt mal, die Formation als Ganzes funktioniert hat, fehlt in der zweiten Halbzeit ein bisschen Biss, ein bisschen Tempo und vielleicht so ab der Minute 60, da hatte ich das Gefühl, das beginnt ja dann auch im Kopf. Im Kopf war Elversberg auf verschiedenen Positionen schneller und damit stärker.
Wie hast du den Kollegen Tom Zimmerschied eigentlich gesehen, der ja nun zurückgekehrt ist nach Dresden?
Ja, also Tom Zimmerschied, glaube ich, ist eher gemacht für einen Verein wie Elversberg, als diesem Druck vorm K-Block standhalten zu müssen. Ich glaube, dem Druck war er nicht gewachsen und ich glaube, er hat schon bessere Spiele gemacht.
Ich glaube, es war so ein Absiehbild von Tom Zimmerschild, der so auch seine Momente hatte. Aber der Torabschluss, das ist in Dresden nie so seine ganz, ganz große Stärke gewesen, hat man auch am Samstag gemerkt.
Aber ich bin bei dir, er hat natürlich gerade in Elversberg schon wirklich bessere Spiele gemacht. Für mich der Mann des Spiels, du hast ihn schon erwähnt, ist Lukas Petkov gewesen. Der macht das 2:1 und keinen Vorwurf da an Tim Schreiber. Wirklich, der parierte den ersten richtig gut. Und dann fast noch größer zu bewerten, diese Rettungstat davor, da ferner. Wie hat er das denn gemacht?
Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es ganz großes Kino war und wer das dann ein bisschen kennt, weiß, wie sehr der sich darüber ärgert. Ja. Und der wollte quasi den Ball mit aller Sicherheit da über die Linie buxieren. Und wie der dort mit dem großen C im Prinzip von weiß ich nicht, von ganz hinten dort, also mal ganz im Ernst, das war ja eine Mischung aus Artistik und dem Mut der Verzweiflung, aber daran sieht man eben, was man mit Dingen erreichen kann, die eben weit über dem Durchschnitt liegen. Also jeder andere hätte natürlich, der hat sich gleich gesagt, ich kann mit dem physisch nicht ran, wie auch immer, also kann ich nur mit dem langen Bein und dort spitzeln, großartig. Klar, Pech für Reden, keine Frage. Und man muss ja auch quasi den Lupfer von Stefan Kutschke loben.
Ja.
Und dazu fällt mir gleich noch ein, der Schussversuch von Lemmer. Also wenn ich mit dem Mut der Verzweiflung abziehe, also dann muss der Schuss aufs Tor gehen. Dann darf der nicht auf den Ball kommen, dann muss er aufs Tor gehen. Gut, wir müssen vielleicht auch sehen, dass in den ersten 4 Spielen der Rückrunde hattest du auch ein bisschen Spielglück. Und okay, der Ausgleich wäre jetzt vielleicht auch nochmal Spielglück gewesen und sollte aber beim 5. Versuch im Grunde nicht sein.
Mir haben einige gesagt, den muss doch da ferner reinmachen, den muss der mit aller Kraft rüberdrücken. Da denke ich mir, ja, hat es ja versucht. Also hat bloß den Zehen, wie du es gerade schon gesagt hast, noch irgendwie dazwischen. Also der hat das auf jeden Fall gewollt. Und ich bin auch bei dir. Ich glaube, Christoph da ferner hat eine unruhige Nacht gehabt vom Samstag auf den Sonntag.
Natürlich, das ist ja keine Frage. Er ist eh nicht zufrieden, dass er nicht von Beginn an spielt. Und natürlich weiß ich aber auch nicht, ist Dynamo ja im Grunde ausrechenbar, dass man im Grunde Vermeer 70 Minuten sieht, dann kommt da ferner und wenn alle Stränge reißen, Kutschke. Das ist ja jetzt so ein bisschen das Strickmuster gewesen, was ja mit 8 Punkten aus den ersten 4 Spielen funktioniert hat. Aber ich glaube eben, dass die Elversberger nachgewiesen haben, dass eben in verschiedener Weise, und das wollte ich vorhin schon mal andeuten, dass sie im Kopf schneller waren und dass sie ab und zu eben auch ihrer Intuition freien Lauf lassen. Und das glaube ich, in der ersten Halbzeit hat Chica zweimal, früher hätte man gesagt, zweimal eine englisch harte Flanke. Also, dass du zur Grundlinie gehst und passt dann zurück so auf den 11-Meter-Punkt und zweimal ins Leere. Der hat das zweimal gut gemeint. So, und das glaube ich, das hat man in der Hälfte 1 gesehen, dass da ein bisschen Intuition oder Fantasie und vielleicht auch Thema Strafraum Besetzung in der ersten Halbzeit durchaus auch noch Luft gehabt hat. So, und das zeigt sich ja auch, das ist der Ansatz, ist löblich Fußball zu spielen, aber nicht nur bis zur 16-Meter-Linie, sondern gern auch mal im gegnerischen Strafraum, wie beim Führungstor.
Ich sag eben auch, es hatte eben nicht nur da ferner in der Schlussphase die Chance, sondern der von dir erwähnte Jakob Lemmer, auch Keller. Gut, der hat in den letzten Wochen getroffen, aber das ist auch nicht seine Hauptaufgabe, Tore zu schießen. Das hat er in den letzten Wochen schon gut erfüllt. Aber auch der hatte ja noch eine Riesenmöglichkeit.
Korrekt. Wobei, der war ganz schwer zu nehmen. Von diesen 3 Chancen, von da ferner, von Lemmer, Keller war sein Ding das Schwierigste. Ja. Das hätte beim Nicht-Profi vermutlich zu schlimmen Verletzungen führen können.
Uwe, ich schlag mal vor, wir hören hier an der Stelle mal rein, was Tim Schreiber nach der Niederlage am Samstag gesagt hat.
Wie fällt dein Fazit nach dieser bitteren 1:2 Niederlage aus?
Ja, ich denke, erste Halbzeit war mit einer unserer besten Halbzeiten, die wir jemals gespielt haben. Zweite Halbzeit haben wir leider ein bisschen einen Faden verloren, zu einfach Gegentore bekommen. Also ich denke, das erste, also klar, gut gespielt von Elversberg auch, aber ja, es kann nicht sein, dass eben halt aus der letzten Kette von Elversberg, der dann so frei vor mir steht. Zweite Tor ist halt ärgerlich, sehen spät. Mussten dann irgendwie anders ablenken, so ist es eben halt dann der Nachschuss. Und ja, so schnell kannst du dann durch 2 Schüsse dann 2:1 hinten liegen.
Ist der einzige Vorwurf, den ihr euch in der ersten Halbzeit machen müsst, dass er nicht höher geführt hat? Ihr hattet, wie gesagt, ein bisschen Pech bei dem Abseitstor. Aber die erste Halbzeit, da bin ich komplett bei dir, war richtig gut.
Ja, gibt auf jeden Fall Hoffnung. Also ich denke, letzte Woche schon gegen Schalke haben wir eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt. Jetzt wieder. Also klar, wenn man mit 1-0 in die Kabine dann reingeht, dann müssen wir auch anders die zweite Halbzeit dann bestreiten, weil es war dann auf jeden Fall schwierig und hat sich auch nicht so gut in der zweiten Halbzeit angefühlt.
Kannst du jetzt so schnell nach dem Spiel schon sagen, warum das so gewesen ist? Ihr werdet in der zweiten Halbzeit gesagt haben, wir stellen jetzt uns hinten rein und verteidigen irgendwie die 1-0-Führung.
Nee, am Ende hat uns dann irgendwie der Ball dann gefehlt, waren zu unsauber, haben die Zweikämpfe, die 50-50-Zweikämpfe dann leider nicht gewonnen. Es ist uns in der ersten Halbzeit leichter gefallen, besser, da haben wir einfach besser ausgespielt und haben wir das eben halt nicht hinbekommen und dann die einfachen Fehler dann machen, auch aus dem Spielaufbau heraus, auf der zweiten Kette, dann wird es dann schwierig. Dann verlieren wir den Faden und so war es in der zweiten Halbzeit.
Was ist das jetzt? Ein Rückschlag? War es logisch, dass das mal passieren wird, dass ihr jetzt auch mal ein Spiel verlieren werdet 2026? Also ich glaube, keiner hat gesagt, okay, ihr werdet jetzt bis zum Mai ungeschlagen durchkommen. Trotzdem ärgerlich.
Ärgerlich ist jedes Spiel, was du verlierst. Ne? Also das haben wir uns anders vorgenommen. Ich denke, Sören hat das auch Anfang der Rückrunde gut gesagt. Wir werden auch auf die Fresse fallen. Heute sind wir auf die Fresse gefallen. Jetzt heißt es wieder aufzustehen, ne? An den Dingen zu arbeiten, zweite Halbzeit analysieren und nächste Woche geht es dann weiter.
Das war schon ein Schlag, der saß. Also dieses verlorene Heimspiel. Klar, war allen und Sören Gonter hat es ja gesagt, bewusst, dass es Rückschläge geben wird. Aber das am Samstag, das war schon ein Rückschlag.
Richtig, aber vielleicht zur rechten Zeit, ohne das jetzt schönreden zu wollen, weil immer noch genügend Spiele sind. Man hat eigentlich jetzt auch die Formation gefunden, das finde ich auch gut. Man weiß, dass die Kadertiefe fürs gehobene Zweitliganiveau nicht reicht, aber es sollte trotzdem genügen, um fleißig weiter zu punkten. Und dann muss man mal sehen, wie weit man kommt. Also ich glaube, zu Weihnachten hätte jeder unterschrieben, wenn es heißt, es geht bis zum letzten Spieltag.
Ja.
Weil du kannst es bis zum letzten Spieltag noch offen halten. Und jetzt muss man mal gucken, jetzt wird es mit
Hannover und Darmstadt ja um Gottes Willen nicht leichter. Und insofern ist der Punkt auf Schalke ganz wichtig gewesen. Das ist keine Frage. Und mal gucken, was man gegen Hannover oder Darmstadt mitnehmen kann. Dort muss man nicht zwingend in Dreier einfahren. Aber vielleicht kann man den einen oder anderen mal auf dem falschen Fuß erwischen. Aber bitte schön mit einer mutmaßlich besseren zweiten Halbzeit.
Ja, ich finde auch fürs Gefühl wäre wichtig, jetzt nicht aus beiden Spielen ohne Punkt rauszugehen. Weil manche sagten natürlich, okay, du warst 4 Spiele in der Rückrunde ungeschlagen. Jetzt drehen es manche schon um und sagen, jetzt hast du vielleicht schon die kleine Stiefschwester einer Krise, weil du 3-mal nicht gewonnen hast.
Das ist Zweitliga-Fußball.
Ja.
Genau. So, und insofern, ja, natürlich. Also es dürfen gerne noch, ich weiß nicht, sagen wir mal, die Neuen, die Verstärkung, das funktioniert. Mhm. Beim Sportkameraden Bob Thien gibt es durchaus noch ein bisschen Schutz. Der kann noch 2-3 Spiele gucken. Ich glaube, da ist auch noch Luft da. Ne? Das geht besser. Ich glaube trotzdem, dass das inzwischen eine funktionierende Mannschaft ist. Die hat vorher funktioniert, die war aber vorher nicht zweitligatauglich. Das ist der Unterschied. Und wie geht man jetzt damit um, dass die ehemaligen Leistungsträger, wir haben oben gesehen, Schapina sitzt auf der Pressetribüne in Zivil, Lars Bünning, das waren ja alles nicht nur Leistungsträger in der dritten Liga, sondern auch Meinungsmacher. Und das darf man nicht vergessen, dass auch das ist kein Spaß, was in so einer Kabine dann passiert, wenn die alten Leistungsträger nicht mehr Leistungsträger sind, weil die nicht mehr spielen.
Genau das wollte ich dich fragen. Du musst die Mannschaft ja jetzt bei Laune halten, in der Woche, wo du eben verloren hast. Zuletzt hattest du eigentlich immer die Erfolgserlebnisse, hattest du so ein bisschen Rückenwind, da war die Laune gut. Jetzt musst du die Mannschaft bei Laune halten, einen großen Kader, nominell großen Kader und eben Spieler, die nicht mal im Kader stehen. Du hast gerade schon gesagt, Schapina, Kammerknecht, Bünning, alle drei im Mannschaftsrat.
Richtig, Mannschaftsrat. So. Und das zeigt ja im Nachgang nochmal die Fehleinschätzung im Sommer, / Herbst, die man zu bezahlen hat. Ich hoffe nicht, dass es zu teuer wird, indem man absteigt, sondern dass man jetzt erstmal natürlich den Blick nach vorn richtet und mit der Mannschaft spielt, die man sich jetzt ja hier zusammengekauft hat oder geliehen hat. Aber ich bin mal gespannt. Da müssen klare Lösungen her. Und ich glaube auch, da ist der Cheftrainer gefragt in der ersten Linie, aber noch ein paar andere, wie eben der Niklas Hauptmann, Stefan Kutschke, die auf die innere Hygiene weiterhin sorgsam achten müssen, klar.
Weil ich stelle mir das natürlich nicht einfach vor, wenn du individuelle Interessen hast und jeder Fußballer, klar, sagen alle, der Erfolg der Mannschaft steht im Vordergrund. Und na klar, partizipierst du dann auch, wenn die Mannschaft Erfolg hat. Aber du willst ja selber irgendwann auch mal wieder gegen Ball treten und das nicht nur im Training.
Genau so ist es. Das wären jetzt spannende Wochen in der Hoffnung, dass man die Serie von 3 nicht gewonnenen Spielen gar nicht zum Thema werden lässt, sondern in Bälde, also schleunigst, den nächsten Dreier einfährt. Das muss jetzt nicht zwingend bei 96 sein, weil die sind, glaube ich, ganz gut drauf gerade. Aber es gibt ja eh in der zweiten Liga eigentlich keinen guten oder schlechten Zeitpunkt, um jemanden zu treffen, sondern man muss selber die Leistung bringen, die es erforderlich macht. So. Und da bin ich mal gespannt, wie die nächsten Personalentscheidungen aussehen. Ich finde, dass der Friedrich Müller ein gutes Spiel gemacht hat. Das war nicht davon auszugehen, dass man quasi einen 19-Jährigen reinschmeißt im Herbst in der größten Not.
Aber das ist ja gleich für die arrivierten Innenverteidiger der nächste Schock, dass die sagen, okay, und Friedrich Müller hat ja nicht gespielt, weil er am Samstag Geburtstag hatte, sondern der hat sicherlich wegen der Leistung gespielt.
Wer das Spiel von Friedrich Müller heute gesehen hat, der kann auch 1 und 1 zusammenzählen und sich die guten Aktionen, die er hatte, sehr viele gute Aktionen gegen den Ball, sehr viele gute Aktionen mit dem Ball, der hat sehr, sehr viele Argumente, also nicht ich, aber wer sich das Spiel angeschaut hat, hat sehr viele Argumente, seine Leistung selber zu beurteilen.
So, und das zeigt ja, da gibt's noch ein paar Beispiele, da bin ich mal gespannt. Also ich glaube, zwischen Sterner und Faber, das ist auch nicht so viel Luft dazwischen. Also Amo Akko ist auch einer, der auch nicht stabil ist. Mhm. Der ist gut in bestimmten Phasen, aber der ist auch nicht stabil. Der braucht auch das Gefühl, aber vielleicht, sich die Stabilität über Spiele zu holen. Mhm. So kann man durchgehen. Und die Substanz wird dort nicht für 10 ungeschlagene Spiele am Stück reichen.
Schade.
Ja, aber das sollte man wissen. Und das, glaube ich, da sind wir nochmal bei der Heimbilanz. Die Mannschaft war einfach im Herbst nicht gut genug, um Heimspiele in Serie zu gewinnen. Und damit hast du jetzt natürlich zu kämpfen. Und ja, der Rucksack ist jetzt nicht ganz so ohne im Frühjahr. Ist doch klar.
Haben wir uns alle ein bisschen Sand in die Augen gestreut und gesagt, na Mensch, wir haben doch gut gespielt. Weil das wurde ja immer wieder betont. Wir haben doch ganz gut gespielt. Wir haben doch gut mitgehalten.
Also ich glaube, man tut gut daran, in Dresden an die wichtigste Statistik zu erinnern. Und das sind einfach mal die 2 Zahlen, die am Ende von so einem Spiel auf der Tafel stehen. Mhm.
Das stand doch der Hinrunde ein Heimsieg. Und bitte wenig.
Richtig. Alles andere ist erstmal zweitens, also weil ja auch die Statistik, die Laufwerte und so weiter sind alles eine wunderbare Ergänzung. Aber wenn ich die Zahl der Sprint lese, ja, müsste ich ja erstmal aufdröseln, wo finden denn die Sprints statt? Finden die in der gemäßigten oder in der Haltenzone statt? Mhm. Und so kann ich ja jede Statistik im Prinzip erstmal aufdröseln oder müsste sie aufdröseln, um den eigentlichen Informationsgehalt zu überprüfen. Und am Ende ist und bleibt Fußball ein Ergebnissport. Die 2 Zahlen sind für mich das Entscheidende. Und wenn es nicht gelingt, bis zum Schluss die Heimbilanz ein bisschen aufzuhübschen, dann wird's schwierig.
Ja, die Haltungsnoten gibt's bei Olympia immer als Kunstlauf und nicht beim Fußball. Aber das mit dem Ergebnissport, dafür zahlst du 3 Euro ins Phrasenschwein.
Sehr gern, sehr gern.
Uwe, jetzt gehen wir ja in die Fastenzeit. Jetzt hoffen wir mal, dass Dynamo nicht was die Ergebnisse fastet. Aber du hast schon gesagt, Hannover 96 richtig gut drauf. Ich habe mal nachgeguckt. Aktuell in den letzten 5 Spielen nimmt die formstärkste Mannschaft der 2. Liga 4 Siege, 1 Niederlage. Aber ich sag mal, auswärts kann Dynamo und Dynamo kann auch gegen solche Mannschaften. Als sie nach Magdeburg gefahren sind, war es nämlich auch der erste FC Magdeburg, der damals die formstärkste Mannschaft in Liga 2 ist. Also ganz hoffnungslos sollte man nach Niedersachsen nicht reisen.
Nein, 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 nein. Also nochmal, die ersten 40 Minuten sind das, was die Mannschaft kann. Und wenn sie in die Nähe dessen kommt und das noch ein bisschen länger schafft und nicht bloß 40 Minuten, dann braucht man nicht bange sein, dann kann man auch in Hannover was mitnehmen. Und soweit ist die 2. Liga nicht auseinander. Die Spitzenmannschaften haben eben nur das Format, solche Spiele wie in Dresden für sich zu gestalten. So. Und die Magdeburger haben sich das natürlich auch ein bisschen anders vorgestellt. Aber wenn wir uns zurückerinnern, hatten die nicht im Oktober oder im November 7 Punkte und waren weg?
Naja, na klar.
Also insofern bin ich mal gespannt, was Greuther Fürth in den nächsten Wochen macht. Und man muss einfach nur stabil punkten und braucht gar nicht auf die anderen gucken, weil wenn man stabil punktet, zieht man die anderen sowieso mit rein. Und das muss ja das Ziel sein. Und jetzt zu spekulieren, es kann nur um den Relegationsplatz gehen und schieß mich tot, ist doch für mich aus meiner Sicht alles zweitens. Ich brauche Punkte.
Ja, aber wer macht denn das nach 5 Spieltagen in der Rückrunde jetzt zu sagen, okay, es geht nur um Platz 16, das ist, glaube ich, weit hergeholt, denn so groß sind die Abstände ja noch nicht.
Du, Jens, ich habe das am Samstag gehört, es reicht für uns bestenfalls noch zum Relegationsplatz.
Ja, aber Uwe, das kannst du an Spieltag 30, kannst du das dann ausgeben und sagen, okay, wenn du 5 Punkte Rückstand aufs rettende Ufer hast, also zu Platz 15, dann kannst du sagen, ja, es geht wahrscheinlich nur um Platz 16, aber jetzt musst du doch ja, all in gehen. Ja.
Ne, natürlich, gern auch am Spieltag 32, bin ich ganz bei dir, natürlich.
Also, klar. Kannst du jetzt noch nicht sagen, okay, dass du das einkalkulieren musst und dass du der Mannschaft mit auf den Weg geben solltest, bucht mal bitte noch nicht gleich sofort nach dem 34. Spieltag euren Urlaub, das ist klar. Aber du musst es ja jetzt nicht gleich voraussetzen und sagen, okay, wir sollten das mal einkalkulieren, dass wir das Relegationsrückspiel haben hier und dass wir da wahrscheinlich noch eine Chance haben. Nee, also da bin ich weit davon entfernt.
Ja, ich glaube, du kannst dir die Frage auch klemmen, wer unter Christbaum mit 13 Punkten spielt, braucht nicht Urlaub buchen. In der fraglichen Zeit, dann ist er beim falschen Verein.
Definitiv. So. Und dafür ist die Rückrunde bis jetzt auch sehr ordentlich, also mit diesen 8 Punkten, die du geholt hast. Und dass es eben, wie gesagt, Rückschläge geben wird, das war allen bewusst. Und den hat es nun mal am Samstag gegen einen Mitaufstiegskandidaten gegeben. Ich finde ja immer noch, auch so in diesem Umfeld, in dem wir uns bewegen, belächeln manche immer Elversberg, aber Elversberg ist momentan, Stand Februar 2026, einfach was die Qualität betrifft, besser als Dynamo Dresden.
Erstens das. Zweitens glaube ich auch, dass dieser Name, der jetzt nicht den großen Klang hat, maßgeblich dazu geführt hat, dass es mal wieder eine Zuschauerzahl unter 30.000 war, weil es gibt keinen Grund, sonst sind 31.000, keine Ahnung was da, 29.100 muss man sagen, nur 29.100, weil es vielleicht gegen Elversberg ging, keine Ahnung. Und ich glaube, die sind auf einem guten Weg und ersetzen vielleicht Heidenheim im nächsten Jahr da oben. Und wenn, dann völlig zu Recht.
Weil sie es einfach tatsächlich gut machen. Und ich bin bei dir, Dynamo muss versuchen, wobei ich da natürlich jetzt ins Nachdenken auch nochmal in den letzten Minuten gekommen bin, dass man eben nicht nur 40 Minuten gut spielen kann, sondern versuchen muss, 90 Minuten, du hast ja schon selbst auch gesagt, es gibt diese Phasen im Spiel, aber nur 40 Minuten reichen halt nicht aus.
Nein, und das Ergebnis auf die beschriebene Art und Weise halten zu wollen oder vielleicht das gar nicht halten zu wollen, sondern nicht mehr zu können, das wird schwierig, das wird auf Dauer nicht reichen. Und da sollten wir die nächsten Spiele mal genau hingucken, wo es sich oder wo der Trend dorthin geht.
Vielleicht war das ja am Samstag wirklich so ein erster Weckruf 2026 zur richtigen Zeit und man versteht die Signale. Ich fand trotzdem, auch das war ja ein Thema in der Rückrunde, die Standards bleiben weiter gefährlich. Also das ist eine andere Qualität bei den Standards als noch in der Hinrunde. Dieses Mal ist kein Standardtor gefallen. Trotzdem hast du da immer das Gefühl, die kommen besser.
Ja, richtig, richtig. Jetzt mal ganz im Ernst, das gehört doch zu den Pflichthausaufgaben.
Ja.
Also eines Aufsteigers ja noch dazu.
Wobei, das sind nicht alle Mannschaften so. Ich habe Statistik gelesen, Münster und Braunschweig sind wohl auch Mannschaften, die es mit den eigenen Standardtoren nicht ganz so ernst nehmen, die auch einen anderen Stil bevorzugen.
Ja, bloß, da sind wir doch beim Thema, das muss doch der Anspruch sein, am Saisonende vor Münster und vor Braunschweig zu stehen. Was will ich denn sonst haben als Anspruch?
Bin ich bei dir. Wenn wir jetzt im Fürth, Münster und Braunschweig hätten, würden wir nicht auf dem Relegationsplatz stehen. Könnten wir uns das ganze Gespräch über den Relegationsplatz sparen.
Kannst du in Urlaub fahren?
Ich glaube, fürs Gefühl, weil alle sagen, ja, Tabelle ist erst nach 34 Spieltagen entscheidend. Fürs Gefühl wäre es schon mal gut gewesen, runterzukommen von diesen Plätzen, von diesen Abstiegsplätzen.
Ja, natürlich, aber fürs Gefühl waren 8 Punkte in 4 Spielen auch gut.
Ja, bin ich bei dir.
Und 8 Punkte aus 5 Spielen sind jetzt schlecht, alles gut. So. Und insofern gleich wieder gucken und vielleicht sich Dinge nicht wie im Herbst schönreden, sondern sagen, nee, wir wollen mehr. Wir wollen gierig sein. Und dazu, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, ich weiß, ich bin kein Freund davon, von Aussagen, die wir müssen leiden. So nach dem Motto, nee, der Gegner, der soll ja leiden. Also das heißt, ich muss doch mit meiner Leistung den Gegner zwingen, dass es ihm wehtut, dass er einen Schritt mehr machen muss, dass er sich lang machen muss, in Dresden was mitzunehmen. So. Und wenn ich gleich reingehe, wir müssen leiden. Ich glaube, man macht sich damit unnötig klein. Vor allem Spiel. So. Dass das so ein bisschen ein Modesatz ist, das gehört ja dazu, klar. Aber das genauso wie, wenn ich sage, okay, wir wollen rausgehen und das Spiel genießen. Ja, aber mein Gegner soll das Spiel ja nicht genießen, oder? Und da muss man bei diesen ganzen Hülsen immer ein bisschen aufpassen und gucken und sagen, okay, es ist Dresden und es muss für jeden Gegner schwer sein, hier was mitzunehmen. Momentan ist es nicht so oder nicht ganz so.
Es gab auf jeden Fall am Samstag, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, für einen Teil der Besucher noch gelbe Rosen zum Valentinstag.
Habe ich gesehen. Schöne Geste.
Der ein oder andere männliche Besucher wird sich vielleicht zu Hause dann bei seiner Allerliebsten entschuldigt haben, dass er den Samstagabend im Stadion verbracht hat und wird ihr dann die gelbe Rose überreicht haben.
Und ich wollte gerade sagen, ohne Rose wärst du ja gänzlich mit leeren Händen nach Hause gekommen. Auch nicht schön.
Nee, tatsächlich. Du bist zugange am 24. Februar im Schloss Schönfeld mit der Cottbuser Encourage. Da geht's ums Thema Aufstiegskampf Dritte Liga. Der Präsident und der Trainer kommen. Das wird sicherlich von der Talklänge ein etwas längerer Abend, weil der Kollege Wollitz holt ja gerne aus.
Könnte sein. Also ich freue mich drauf und freue mich auch drauf. Wir haben ja X-Themen. Wir haben ja, der Sportkommer Wollet ist ja ein Mühe älter als der Verein, wo er gerade der Cheftrainer ist. Mhm. Er hat ja im vergangenen Jahr seinen 60. gehabt, glaube ich. Ja, genau. Und Cottbus ja erst Ende Januar. Und wenn ein 60-Jähriger es schafft, einen 60-Jährigen in die zweite Liga zu führen mit diesen Bedingungen wie in Cottbus und mit dem Geld, allerhöchsten Respekt, aber vielmehr ist es ja ein fantastischer Farbtupfer in der Fußballlandschaft, den man mit Verlaub so in Bekloppten auf der Bank sitzen hat. Es ist doch ein Traum.
Er ist streitbar, aber er hat eine klare Meinung und ich finde, für Cottbus ist das perfekt. Wenn Cottbus jetzt einen Trainer hätte, der die typischen Fußballerphrasen nach außen geben würde, also dann gute Nacht. Also da kann Cottbus jeden Tag zum Himmel beten, dass Pele Wollitz dort der Trainer ist.
Richtig, richtig. Und er hat ja wirklich in den letzten, weiß ich nicht, 5 bis 10 Jahren ja dann nochmal einen Sprung gemacht. Und man hat früher vielleicht eher irgendwo belächelt, hat gesagt, ja, der Pele, der ist so, wie er ist. Nö, also das, was der in Cottbus jetzt gemacht hat, und ich glaube, das wissen sie auch inzwischen, das weiß in jedem Fall der Präsident und insofern passt das zwischen den beiden auch gut und man kann nie zu früh aufsteigen. Warum soll Cottbus, wenn sich die Chance ergibt, nicht die Chance nutzen? Also dem Osten täts gut und ich glaube, sie haben im letzten Jahr gemerkt, was ihnen noch fehlt und machen bestimmte Dinge bislang besser.
Und wie gesagt, lassen sich auch, glaube ich, durch ein 1:1 und nicht gegebenes Tor in der Nachspielzeit gegen Waldhof Mannheim nicht verunsichern. Und Wollitz hat ja wirklich immer, das betont er auch, und ich glaube, das ist auch für ihn eine Herzenssache, ein großes Herz für den Fußball im Osten. Und sagt ja selbst, also so Vereine wie Dynamo Dresden oder Magdeburg, die müssen halt in der Liga drinne bleiben, weil sonst wird es schwierig. Und dann kann Cottbus gerne mit dazukommen, weil man fährt ja schon allein wegen des Fahrtweges lieber dann nach Cottbus zu so einem prickelnden Ostduell als, ich nenne jetzt keine andere Destination, woanders in Richtung Westen, sage ich jetzt mal.
Ja, logisch. Und insofern wäre eine zweite Liga mit 3 oder 4 Ostclubs ja auch für alle im Osten ein Geschenk. Und das ist allgemein, das liegt natürlich in der ersten Linie an Dresden und Magdeburg jetzt selbst, ob sie drinbleiben. Und ob vielleicht dann jemand noch irgendwo dazukommt. Und ich denke auch, weiß ich nicht, um was zu sagen, Rostock täte der zweiten Liga auch gut und täte natürlich auch McBomb gut. Das ist doch keine Frage. Ja. So, und Union, die bitte schön in der ersten Liga bleiben. Natürlich kann man auch mal wieder die alte Försterei fahren, aber solange die sich in der ersten Liga wohlfühlen, ist doch alles gut. Jeder Leuchtturm im Osten sollte gehegt und gepflegt werden. Und jetzt mal noch zum Schluss ein Satz nach Aue. Das wäre doch eine Katastrophe, wenn auch noch Aue in die Regionalliga geht.
Ja.
So, bei
aller Konkurrenz und Rivalität.
Also mal ganz im Ernst, das ist mir sowieso ein bisschen zu fett. Bis 1995 haben die Duelle Dresden gegen Aue gar keine Rolle gespielt. Mhm. Das gehört zur Wahrheit und zur Geschichte ja auch dazu, wer sich einigermaßen damit beschäftigt. Und jetzt soll das der größte Rivale sein aus Dresdner Sicht. Also nur mal die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Das passt ja noch dazu.
Ja, aber es gibt natürlich Altersgruppen, die sind mit dem Duell sozialisiert worden. Und die sagen, das war für uns das größte Duell. Wir kennen halt die Spiele Dynamo gegen BFC Dynamo nicht. Wir kennen halt diese heißen Duelle Dynamo gegen Jena, gegen Magdeburg und wie sie alle hießen, gar nicht. Und für die war natürlich das Größte, wenn der Schacht nach Dresden kam und wenn die sich gebettelt haben. Aber ich bin komplett bei dir. Also die sollen bitteschön in der dritten Liga bleiben, weil sonst wird es auch für die Regionalliga eine Katastrophe.
Richtig. Und bitte für den Block auch hoch, wenn geht.
Ja.
So, eine dritte Liga ohne Ostverein oder nur noch mit Rostock, dann, das ist ja eine Katastrophe.
Ein letzter Satz noch, und da sieht man wieder, wie nebensächlich der Fußball ist. Du hast auch am Wochenende dann gleich gepostet, und das tut einem wirklich in der Seele weh. Jena Fußballlegende, dort auch Trainer gewesen, auch bei anderen Vereinen Trainer gewesen, Heiko Weber, den geht's momentan gar nicht gut, der ist schwer erkrankt, ist jetzt eine Spendenaktion für ihn ins Leben gerufen worden. Da kann man nur hoffen, dass viele Spenden zusammenkommen und dass es irgendwie dem Heiko Weber bald wieder besser geht.
Ja, ich habe vor ein paar Wochen davon erfahren und da bleibt einem natürlich erstmal die Spucke weg. Ja. Und insofern braucht man gar nicht viel dazu sagen, sondern da weiß jeder, um was es geht. Da geht es ums Ganze und
logisch, du hast recht, der Fußball zweitens oder vielleicht sogar nur drittens. Und bei dieser Spendensache zu so einem Grund brauchen wir gar nicht groß drum rumreden, nicht zögern, machen, Daumen drücken, aus.
Tun wir auch nochmal den Link in die Shownotes und jeder, der sagt, okay, er will dafür Heiko Weber was tun, dann nur zu.
Letzter Torschütze der DDR Oberliga. Hat damit Jena in die zweite Liga geschossen und hat das als Däner nochmal gemacht, also braucht nicht ausreden.
Ich glaube auch speziell in Jena wissen sie natürlich, was sie an ihrem Heiko Weber haben und deshalb kommt hoffentlich ein bisschen was zusammen für ihn. Uwe, das hat großen Spaß gemacht. Der Akku hat gehalten, die Telefonleitung hat gehalten, besser als manche Olympia-Chance bei den deutschen Athleten. Ich danke dir sehr für deine Einschätzung, vor allem zu Dynamo Dresden. Pass gut auf dich auf.
Danke dir, ciao.
Soweit Uwe Karte. Wie siehst denn du es? Jetzt waren wir ja vor dem Elversberg-Spiel ungeschlagen, also 4 Spiele, keine Niederlage. Jetzt sagt der ein oder andere schon, naja, jetzt müssen wir es mal anders sehen. Jetzt sind es 3 Spiele und kein Sieg. Das ist diese Rechnung, Glas Wasser halb leer, halb voll. Also es ist jetzt auch nicht gleich wieder komplett leer, das Glas Wasser. Also ich sehe es jetzt auch nicht ganz so dramatisch und es ist jetzt für mich auch jetzt noch nicht der Ansatz einer Krise, weil du jetzt 3-mal nicht gewonnen hast. Aber was wir eben gesagt haben, nach dieser sehr bescheidenen Hinrunde musst du natürlich zusehen, kontinuierlich zu punkten und du musst gucken, dass du in den Spielen, Schalke, da ist es dir gelungen, Elversberg, Hannover und Darmstadt auch Punkte holst und nach Möglichkeit nicht nur ein.
Ja, ich finde, es ist eine kritische Phase aus vielerlei Gründen. Die sportlichen Punkte hast du gerade angesprochen. Es ist halt so, im Januar war plötzlich so eine krasse Euphorie da. Ne? Das Trainingslager lief gut, die Neuzugänge haben eingeschlagen, die passten menschlich alle oder passen immer noch menschlich alle. Es ging super los, 7 Punkte aus 3 Spielen. Und dann passierte eben das, was jetzt passiert ist. Und das, ich vergleiche es so ein bisschen mit dem ersten FC Magdeburg, bis Dynamo kam. Ne? Die waren 5 Spiele ungeschlagen. Dann hat Dynamo dort gewonnen und plötzlich waren die im Tabellenkeller wieder drin und dachten, hey, wir hatten doch aber eine gute Phase und sind immer noch da hinten, ist ja komisch. Und bei Dynamo ist jetzt auch so dieser Effekt, hey, wir haben doch eigentlich jetzt, wir waren doch lange ungeschlagen und jetzt sind wir immer noch Vorletzter. Oh, jetzt ist so irgendwie so eine Ernüchterung. Das ist, glaube ich, schon schwierig zu begreifen, dass es eben nicht so weitergeht wie im Januar. Wir gewinnen jetzt einfach reihenweise und sind im März gerettet, sondern das bleibt, egal wie gut oder schlecht du bist, wahrscheinlich bis in Mai hinein eine spannende Kiste. Also ich lasse mich da gerne korrigieren, wenn wir Ende April den Klassenerhalt feiern können, aber eher wird das wohl im Mai sein. Und dazu kommt, das ist für mich noch ein Punkt, Die personelle Situation, da bin ich wirklich super gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich meine, dass der Friedrich Müller den Sprung schafft von der Tribüne in die Startelf und der Trainer das auch als zwangsläufige Entscheidung darstellt, die mit offensichtlichen Kriterien, also wo es keine Bauchentscheidung oder irgendwie, ihr habt den Spieler gerne Entscheidung ist, sondern es gibt aus Sicht von Thomas Stamm da Fakten, die dafür sprechen. Das ist erstmal schon eine Ansage nach außen und es ist vor allen Dingen eine Ansage nach innen und ich bin gespannt, was das auf Dauer mit Claudio Kammerknecht, Lars Bünning und Lukas Böder macht. Das sind ja alles drei gestandene Spieler, die sind auch irgendwo im Mannschaftsrat. Vinko Schabina war auch wieder nicht im Kader. Finde ich total spannend, schwierig und herausfordernd, wie die alle mit der Situation umgehen und wie das ganze Team mit der Situation umgeht, weil das sind ja alles Fußballspieler und nicht Fußballsitzer oder Fußballgucker.
Ja, das sind die Gedanken, die man sich auch macht. Da haben wir jetzt auch gerade mit Uwe drüber gesprochen. Und das wird extrem spannend. Und da kommt es natürlich jetzt auch auf die anderen beiden zum Beispiel im Mannschaftsrat mit an. Ich glaube, die wissen das auch. Stefan Kutschke, Niklas Hauptmann. Jetzt nicht die anderen bei Laune zu halten, sondern dafür zu sorgen, dass die Kabine intakt bleibt. Und jetzt in so einer Woche nach so einer Niederlage, wo es eh ein bisschen, naja, die Stimmung nicht high life ist, kommt es drauf an, jetzt die Sinne zu schärfen, zu sagen, okay, jetzt kommt Hannover, die nächste Mannschaft der Stunde. Wir haben es gerade schon gesagt, zuletzt 4 Siege in Folge. Die sind wieder gut drauf. Die sind ähnlich wie in der Hinrunde, auch in die Rückrunde gut gestartet. Jetzt muss man gucken, wie machen sie das am Sonntag. Aber die kommen natürlich mit einem Auswärtssieg in Berlin im Rücken. Also das wird ein dickes Brett, was die Sportgemeinschaft da am Sonntag angehen muss. Aber ich habe auch gesagt, auswärts kann Dynamo eigentlich und sie kann eigentlich auch so eine Mannschaft in der Stunde bearbeiten. Siehe Magdeburg vor ein paar Wochen, die waren damals auch richtig gut drauf. Also hoffnungslos ist die Fahrt nach Niedersachsen sowieso nicht. Wir haben ja auch noch die emotional gute Erinnerung, Aprilwochenende, damals klar, Hannover 2, aber das schwingt vielleicht bei dem einen oder anderen auch noch mit, als da 12.000 Dynamo-Fans mit waren. So viel können es diesmal nicht sein, rein rechnerisch, weil natürlich so viele Auswärtstickets nicht zur Verfügung standen, aber es werden viele Dynamo-Fans mit nach Hannover reisen. Und von daher denke ich mal, die 3 Punkte sollte man jetzt nicht gleich mit dem Briefboten Richtung Niedersachsen schicken.
Ach Ivo, da bin ich echt ganz klar Team Niklas Hauptmann, der gesagt hat, in dieser zweiten Liga kann doch wirklich jeder jeden schlagen und da ist es doch eigentlich völlig egal, ob du gegen ein Spitzenteam, ein tabellarisches Spitzenteam spielst oder gegen eine Mannschaft, die vielleicht 13. oder 17. ist. Gut, das wäre Dynamo gerade selber. Aber völlig egal, wer Gegner ist, du hast in jedem Spiel eine Chance. Du kannst jedes Spiel gewinnen, du musst jedes Spiel sowieso so angehen. Du kannst aber, und das ist natürlich die Kehrseite der Medaille, auch jedes Spiel verlieren. Und insofern muss, jetzt habe ich mich selbst ertappt, hin und wieder fällt es mir auf, aber gesagt ist gesagt, oder?
Das schneide ich nicht raus. Denkst du, ich schneide das jetzt raus? Schon. Um Gottes Willen. Ist wie wenn der Francesco an der Bande mit seinem Bob fährt.
Nee, da musst du kämpfen. Da bin ich jetzt wieder, genau, Team Francesco. Du musst dann halt kämpfen und du musst im Zweifel auch mal so eine Bande einstecken. Ja. Die Laura Nolte hat gesagt, du kannst ja oft stürzen, du musst immer nur wieder aufstehen.
Ja.
Und zurück zu Dynamo, ja, es bleibt spannend und diese Erkenntnis mitzunehmen, ich glaube, intern ist das, denke ich, schon da. Wenngleich die vielleicht auch gedacht haben, dass es ein Ticken leichter gehen könnte. Man sagt halt immer so, im Januar hat das Sören Gonter in jedem Gespräch gesagt, es wird auch Rückschläge geben, wir werden auch Spiele verlieren. Jetzt ist es passiert und trotzdem fühlt es sich jetzt gerade schon irgendwie doof an. Da machen wir uns mal nichts vor. Und wisst ihr, was auch krass ist? Dass die anderen Mannschaften jetzt plötzlich alle punkten. Diese Braunschweiger, die holen ja in jedem Spiel gefühlt einen Punkt. Ne? Alle anderen, Magdeburg, hat man gesehen, die waren am Boden gegen Dynamo, nach Dynamo. Jetzt läuft das da auch wieder und daran muss ich Dynamo irgendwie ein Beispiel nehmen.
Naja, die haben aber jetzt am Wochenende wieder verloren. Also die sind in der Heimbilanz ähnlich schlecht wie Dynamo Dresden, muss man sagen. Auch in Münster zum Beispiel, wo es gar nicht aktuell läuft. Klar, haben die einen Punkt in Düsseldorf geholt. Aber ich finde, es ist immer noch alles eng beieinander. Und ich glaube auch, es kann auch noch so eine Mannschaft, ich will es jetzt nicht herbeireden, Bochum, Karlsruhe, es gibt da noch ein paar Truppen, die gar nicht so weit weg sind. Und wenn die mal in so einen Negativtrend reinkommen, die könnten im April einfach auf einem Platz stehen, wo sie jetzt noch gar nicht mitrechnen.
Ich sag mal so, man spricht ja im Sport gerne von der Crunch-Time. Oder wenn wir es jetzt auf dem Eiskanal runterbrechen wollen, der Bob-Bundestrainer sagt immer, wir müssen vor dem letzten Lauf eine Siegchance haben. Das ist immer das Grundziel. Mhm. Und insofern ist bei Dynamo jetzt gerade jetzt musst du punkten, aber die richtig wichtig, alles entscheidenden Spiele, die beginnen ja Tatsache erst Ende März, Anfang April, wo du die letzten 5, 6, 7 Spiele, da kommst du dann richtig drauf an. Aber klar, wenn du dann zu dem Zeitpunkt 7 Punkte Rückstand hast, dann ist es auch nicht mehr, nur noch halb wichtig. Deswegen, Francesco Friedrich ist ja dann in den dritten Lauf gestartet mit 18 Rückstand. Na klar, das ist, da ist Gold gefühlt weg.
Das erzählst du mir aber auch jedes Jahr aufs Neue, dass im März und April dann die entscheidenden Spiele kommen. Aber du musst natürlich
aber Jens,
die Saat legen.
Es stimmt ja aber auch jedes Jahr. Es stimmt ja jedes Jahr. Und ich bin aber bei dir. Die Mannschaft muss jetzt punkten und gerne kann sie im April so viele Punkte schon haben, dass diese Spiele gar nicht mehr so entscheidend sind, die dann kommen. Aber es bleibt herausfordernd und ich finde auch, Hannover und Darmstadt sind zwei undankbare Gegner. Wenngleich ich ja oft auch sage, was sind denn dankbare Gegner? Aber das sind jetzt schon zwei echte Bretter. Das muss man mal sagen. Und da, wo ich denke, boah, da hat man jetzt nie so das allerbeste Grundgefühl. Aber Dynamo kommt ja mit diesen Konstellationen manchmal sogar viel besser klar als mit diesen, hier bist du Favorit, heute müssen 3 Punkte her.
Ganz kurz nochmal der Abstecher zu Olympia. Mir hat einer über unseren Instagram-Kanal geschrieben, hat mir die Nachricht geschickt, dass die, das kommt glaube ich zu jedem Olympischen Spielen, dass die Kondome ausgegangen sind im Olympischen Dorf. 10.000 Kondome sofort ausgegangen und schrieb, frag doch mal bitte nach, was der Tino Meyer dort eigentlich treibt.
Also ich wollte dir eigentlich gleich spontan ins Wort fallen mit, an mir lag's nicht. Und das liegt alleine schon daran, dass ich ja gar nicht ins Olympische Dorf reinkomme. Hier gibt's ja verschiedene Kreise und Bubbles. Und auf meiner Akkreditierung steht ein E und eine 4. Die 4 heißt, ich kann in den Medienbereich. Mhm. Und das E heißt, ich bin ein Printjournalist.
Okay.
Und das ist dann wie im richtigen Leben. Damit habe ich Rechte, aber eben auch Pflichten. Und das Recht, ins Olympische Dorf zu kommen, habe ich nicht. Und insofern bin ich dafür nicht verantwortlich, dass es keine Kondome mehr gibt.
Okay.
Ich habe mir aber sagen lassen, um das mal aufzuklären, dass diese Kondome jetzt gar nicht alle, ich sag's mal ganz platt, benutzt werden oder benutzt wurden, sondern dass die eher als Mitbringsel nach Hause mitgenommen werden. Also insofern muss sich hier niemand Sorgen machen, dass die Sportler nicht zur Ruhe kommen, sondern das sind eher Souvenirs für zu Hause.
Hörte ich auch davon. Was ist denn dir durch den Kopf gegangen? Das wirst du ja vielleicht mitbekommen haben vom Biathleten Stühler Lagerreit, der ja öffentlich zur Aussage gegeben hat, dass er fremdgegangen ist. Dachte ich mir, sowas würde in Francesco Friedrich nicht mal im Traum einfallen. Also da ist der nüchtern, sachlich und selbst in der größten Emotion, wenn der dann doch vielleicht noch Viererbob-Olympiasieger werden würde, würde der so eine sehr emotionale Aussage nie im Leben treffen.
Na, der Francesco würde wahrscheinlich, wenn er am Sonntag Viererbob-Olympiasieger wird, über die Bahn drüber springen, rüber zu den Zuschauern und seine Frau Magdalena küssen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Und zurück zum Norweger. Ja, das war schon eine krasse Aussage. Aber dieser Lagreit, das ist, glaube ich, echt ein verrückter Kerl, der also immer wieder mal so ein Ding raushaut. Und ich glaube, er bereut es ja inzwischen auch. Also nicht nur den Seitensprung, sondern auch davon öffentlich erzählt zu haben.
Unfassbar.
Ich glaube, für ihn hat es da keine gelben Rosen geregnet. Und ich weiß auch nicht, ob er das mit roten Rosen in Norwegen noch irgendwie wieder kitten kann.
Nee.
Also das ist ja eigentlich seine Absicht gewesen, mit seinem öffentlichen Schuldeingeständnis da wieder was hinzubiegen. Aber ich glaube, die Kiste ist jetzt komplett verfahren.
Er hat es, glaube ich, noch schlimmer gemacht, als es eh schon gewesen ist. Also von daher ist da nicht mehr viel gut zu machen. Und eine Sache noch, ich habe am Sonntag einen auf Johannes Lochner gemacht. Jetzt wirst du sagen, wie,
was? Oh. Warte, Schädelfluten? Du hast dich betrunken, nachdem du, was hast du gewonnen, dass du betrinken konntest?
Naja, die Homestory hast du wohl nicht gesehen vom Kollegen Lochner.
Jetzt
große
weiß
WG
ich's.
Und
jetzt
da wurde Sauna gemacht.
Das heißt, du warst mit deinen Radiokollegen, ihr wart alle zusammen in der Sauna?
So weit geht die Liebe nicht. Ich gehe auch eher in Bereiche, wo man die Kollegen nicht trifft. Und Job ist Job und das andere ist dann auch Hobby und Freizeit.
Und es war auch kein Social-Media-Team von Radio Dresden dabei.
Ja. Bei Johannes Lochner war da nur mal kurz ein Fotograf. Zufällig stand er vor der Tür und hat gesagt, Mensch, jetzt bin ich immer da kann ich auch ein Bild machen, ja, oder?
Und Jungs, könnt ihr mal eure Handtücher mal bitte so drapieren? Wir wollen das in die Zeitung bringen, die auch in der Auslage unten liegen. Er hat die Gold-WG.
Ja.
Die Jungs schwitzen für Gold. War hier auch in Cortina das große Thema für einen Tag lang. Das kann ich sagen.
Ich sag's dir. Und am Ende, heute Abend, muss er noch, wie gesagt, wir zeichnen jetzt Dienstag vor den Läufen 3 und 4 auf. Aber der Vorsprung ist schon sehr, sehr opulent. Und ich warte ja immer noch auf den Kniff, den uns Tino Meyer versprochen hatte vom Francesco.
Ja, der Francesco hatte einen Kniff. Das Problem ist, ich glaube, der Hansi Lochner hatte zwei Kniffe. Ist die Mehrzahl von Kniffe ja. oder Kniffs oder Kniffel oder ich weiß es auch nicht. Jedenfalls ist diese Überlegenheit hat uns alle überrascht und hat ehrlicherweise auch ein Stück weit den Hansi Lochner überrascht. Also und zur vollständigen Wahrheit, zur rein sportlichen vollständigen Wahrheit gehört dazu, dem Hansi Lochner ist da ein erster Lauf gelungen, von dem der selber sagt, den er nie für möglich hielt. Und Francesco Friedrich ist jetzt nur kein guter erster Lauf gelungen. Und das sorgte eben gleich für diese halbe Sekunde Rückstand. Und die hat dem Francesco Friedrich, glaube ich, ganz schön ins Kontor geschlagen und macht den Hansi Lochner noch sicherer. Und so lassen sich dann auch aus psychologischer Sicht so ein bisschen die weiteren Läufe und das Rennergebnis interpretieren.
Wie geht's denn jetzt weiter? Wann ist Abreisetag? Wann hören wir uns wieder hier bei Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast?
Was ich sagen kann, und ich habe ja meine Hausaufgaben gemacht, dass nicht, dass ihr hier denkt, ich gucke, stehe hier nur am Eiskanal, sammle Medaillen ein und schere mich um nichts, was du mir mit auf den Weg gegeben hast. Ich hatte am vergangenen Sonntag mein Triple C sozusagen, Carbonara, Coke und Caprese. Teil 1 der Hausaufgabe ist also erledigt. Mhm. Die Carbonara hat wirklich anders geschmeckt als zu Hause. Die Nudeln waren so ein bisschen al dente. Das ist nie so meins. Also die Spaghetti, ich mag es eher mehr durch.
Echt? Du lässt Spaghetti,
ja.
wenn 9 Minuten drauf steht, 18 Minuten drin.
Das ist jetzt ein bisschen hochgegriffen. Ich sag mal 12. Boah, vielleicht auch 12,5.
Nee.
Aber die Soße, das ist ja auch, das hast du mir mit auf den Weg gegeben. Die Soße machen die alle gut. Das stimmt, die Soße war gut. Caprese waren 4 Tomaten, 3-mal Mozzarella für 12 Euro. Da dachte ich, Olympia, hallo, ich freue mich hier zu sein. Mhm. Das war schön. Was noch auf dem Hausaufgabenzettel steht, ist Tiramisu. Mhm. Das mache ich noch, Jens. Mhm. Und was natürlich auch noch aus meinem olympischen Hausaufgabenzettel steht, mit Dirk Adam reden. Das war der Kollege von Sports Illustrated, der ja immer im Ösi-Haus zugegen ist. Ich habe ihn angeschrieben, nur der Kollege Adam war ja zwischendurch auch nochmal in der Allianz Arena in München. Der kommt jetzt am Freitag wieder an den Eiskanal und wir haben uns verabredet, dass wir sozusagen ein Dresdner Treffen machen. Ich werde ihn auf Dynamo ansprechen. Ich werde ihn auch ein bisschen auf sein Arbeitsaufkommen ansprechen. Das ist erstmal Fakt. Das sind meine Hausaufgaben, die ich mitnehme. Ansonsten werde ich wahrscheinlich nochmal an den alpinen Hang gehen. Emma Eicher Slalom könnte ein Thema sein. Und dann natürlich am Wochenende großes Finale Viererbob. Samstag, Sonntag. In der letzten Entscheidung, die allerletzte Entscheidung, Eishockey-Finale bin ich nicht, das ist in Mailand, vorletzte Entscheidung, Viererbob Männer, Sonntagmittag, da denke ich, aber ich gebe jetzt keine Tipps ab, weil ich merke, ja, es funktioniert nie so richtig, aber ich habe Francesco Friedrich für den Vierer nicht abgeschrieben, Jens. Da werden die Karten nochmal neu gemischt.
So, wir haben mit der Liebe angefangen, wir hören auch mit der Liebe auf.
Du singst nochmal?
Nee, so schlimm ist es jetzt nicht. War nicht die Folge nach dem Valentinstag. Verona, Romeo und Julia, dort der Abschlussfeier. Dort wirst du Teilzeitromantiker aber nicht vor Ort sein.
Ach Jens, ist einfach zu weit weg und ich glaube, ich werde mich vor den Fernseher legen und ein italienisches alkoholisches Getränk mir gönnen und meinen letzten Olympiaabend so verbringen, denke ich. Aber Olympia ist immer wieder gut für Überraschungen, wie wir wissen. Und ich werde davon nächste Woche erzählen, wie mein olympisches Finale war.
Gut.
Vielleicht auch mit Tiramisu und gelben Rosen in gelben Bobs. Wir werden mal sehen.
Vielleicht ja auch. Man weiß es nicht. Also wir lassen uns überraschen. Bis nächste Woche, lieber Tino.
Ja, Jens, ich freue mich auch und bin gespannt, was in Hannover passiert. Ich kann aber jetzt schon sagen, es ist gut, dass du mich jetzt nicht gefragt hast, was ich am Sonntag mache. Da muss ich nämlich Tatsache Viererbob-Finale gucken und zeitgleich spielt die SGD. Aber da ich ja jetzt gerade Olympia-Glücksbringer bin, passt das, glaube ich, ganz gut. Die SGD wird ohne mich das schaffen. Die Zeiten von Auswärtsmeier sind ja auch schon lange vorbei. Insofern wird das alles gut gehen, Jens. Das Glas ist immer halb voll. Buongiorno und Arrivederci aus Cortina.
Arrivederci.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.